Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Spezialausgabe 7 über das Thema Nixos. Heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Jörg, a.k.a. MIG92.
Edinburgh, grüß Volkograd.
Schön. Und mit meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Genau, der Jörg und der Felix haben sich gedacht, Nixos ist so cool, wir müssen da unbedingt drüber reden. Und weil es einfach nicht reicht, das in, ja, mal so ein Thema zu packen in der Binärgewitter-Sendung, machen wir ein ganzes Spezial draus. Haben wir euch ja auch schon immer wieder vertröstet und versprochen, irgendwann kommt's und heute ist es jetzt so endlich soweit. Wir reden über Nix bzw. Nixos. Und vielleicht dividieren wir das erstmal auseinander, weil es ist ja nicht beides dasselbe. Was ist denn Nix, Jörg?
Ja, also Nix ist erstmal ein Paketmanager für Linux und verschiedene andere Systeme, wie zum Beispiel macOS. Und das ist so ein Systempaketmanager auf der Ebene wie zum Beispiel Apt unter Debian oder Pacman unter Arch Linux. Und was Nix aber auszeichnet, ist, dass es ein paar einzigartige Funktionen hat, also dass man im Gegensatz zu Pacman oder Atomar up- und downgraden kann. Also man kann wieder seine Updates, die man immer eingespielt hat, wieder zurückspielen. Und dass die Pakete, die man mit Nix installieren kann, die können untereinander im Konflikt stehen. Also man kann von jedem Paket verschiedene Versionen installieren. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass auf einem System, wo Nix installiert ist, dass dann jeder Benutzer seinen eigenen Paketstand haben kann, also dass jeder Nutzer Pakete installieren kann.
Genau. Für jedes von den Funktionen ist eigentlich ein gutes Beispiel beim atomaren Upgrades und Downgrades, man kennt es von Arch Linux vielleicht, wenn man mal versucht hat, seinen Pacman zu upgraden und vergessen hat, die Library von Pacman oder irgendwelche Keychains vorher abzugraden, dann geht das komplette System kaputt, weil man nicht mehr upgraden kann, weil irgendwelche Vergangenheitssachen gefehlt haben. Konfliktfreie Installation ist eine Sache. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Python 2 und man hat einen Python 3 und die heißen beide Python und können für verschiedene Pakete benutzt werden. Und die leben quasi nebeneinander. Oder Ruby 1, 2, 3, 1, weiß ich nicht, wo die jetzt gerade sind, 1, 3, genau, bis zur letzte. Oder 2? 2, 3 sind die schon, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon. Und mehr Benutzerunterstützung ist so dieses typische, so im Vergleich Ruby Version Manager, also nicht nur für einen Benutzer was eigenes, sondern für jedes eigene Projekt kann man die Version einzeln verwalten.
Also das wird dann aber auch wirklich bloß einmal installiert und zwar global und jeder Benutzer, der halt irgend sich was installiert, der sieht dann halt diese Pakete und den Rest der ist dann halt zwar da, aber der ist nie in der Umgebung von dem Benutzer zu sehen.
Also, das heißt also, ich kann nicht bei irgendeinem anderen Benutzer irgendwas rumfummeln oder so.
Genau.
Also, weil du sagst, es ist jetzt, ist es mehrfach da oder doch nicht mehrfach da. Also,
genau.
Du siehst zwar die Sachen vom anderen, aber du kannst da nichts drin machen, oder wie?
Das funktioniert so, dass wenn man was installiert, wird das. Also ich fange mal an, mach mal andersrum. Ich erkläre mal, wie ein normaler Paketmanager funktioniert. Also wenn wir zum Beispiel,
ja, das ist, glaube ich, ganz gut, genau.
Mit Apt sich was,
nehmen wir so ein Apt,
was installiert, zum Beispiel SL, also hier diese Eisenbahn, wenn man hier LS vertippt, was dann Apt macht, ist, das er lädt sich so erstmal so die Paketliste runter, wenn er das nicht schon runtergeladen hat, dann guckt sich das an, wenn ich jetzt apt-get install SL mache, dann sucht sich es erstmal raus, was brauche ich jetzt dafür, also irgendwelche Abhängigkeiten. Dann tut es halt bei diesen Abhängigkeiten nur versuchen, Versionskonflikte aufzulösen. Also es kann ja sein, dass jetzt meinetwegen SL braucht jetzt N-Curses, weil es eine grafische Oberfläche auf dem Terminal macht. Und es braucht es jetzt in einer bestimmten Version und vielleicht ein anderes Paket braucht das in anderen Versionen. Dann müsste da irgendwie apt versuchen, diesen Konflikt da aufzulösen. Also dass es irgendwie gemeinsam Nenner findet. Und danach installiert es das in ein so festgelegtes Verzeichnis. Und Linux gibt es da so Konversionen, dass dann meinetwegen ausführbare Programme immer in User Bin liegen oder in Bin. Und wenn ich das dann aufrufen will, dann kann ich das dann halt über den Pfad oder über meine Umgebungsvariablen dann benutzen.
Und wenn ich so einen Pfad habe, dann reicht es, wenn ich dann SL eintippe und dann kommt die Eisenbahn.
Genau. Bei Nix ist das ein bisschen anders. Wenn ich da jetzt sage, wenn ich da jetzt das Paket SL mir benutzen will, kann ich das halt entweder über ein Programm, was ich NixEnv nennt, installieren oder wenn ich es einfach bloß mal ausprobieren will, da gibt es was, das heißt NixShell. Sage ich dann halt NixShell-P da, und dann das der Paketname. Und bei Nix, die Paketliste, die heißt dann, sind die sogenannten Nix-Expressions. Darauf können wir dann später nochmal eingehen. Das ist so eine Art Bauanleitung für alle Pakete, die man in Nix installieren kann. Und dann berechnet Nix aus dieser Bauanleitung das Paket und guckt dann, ob diese Bauanleitung, ob die schon mal jemand gebaut hat, weil in der Regel will man eigentlich Sachen nicht selber bauen, weil das verbraucht viel zu viel CPU und so weiter.
Genau, also man will kein Gento machen, genau. Man will nicht einen auf Gento.
Sondern man in der Regel will man eigentlich alles aus dem sogenannten Binär-Cache installieren, wo die ganzen Pakete schon vorgebaut sind. Und was jetzt der große Unterschied zu apt ist, dass das nie einfach irgendwie in den festen Pfad reingeschrieben wird, also dass ich jetzt dass ich zum Beispiel nach User Bin SL installiere, sondern dass ich da sogenannten Nix-Store-Pfad habe. Also ich habe im Verzeichnis /nix/store und dann kommt so eine Hash-Summe über das für das Programm und dann nach nochmal für Menschen lesbar so ein Name, also zum Beispiel SL-Versionsnummer. Und dort drin lebt dann das alles, was zu dem Paket gehört. Und diese Hash-Summe, die wird berechnet über die Bauanleitung. Die ist quasi, wenn ich jetzt die Versionsnummer von dem Programm ändere oder die Quellen oder irgendwas ändere, wie ich das Paket baue, dann ändert sich diese Nummer. Und damit jedes Update in seinem eigenen Verzeichnis.
Genau, zum Beispiel auch, wenn sich irgendeine Abhängigkeit ändern würde, wenn sich zum Beispiel die libc-Version, wenn ich dafür eine neuere Version bräuchte, dann würde sich auch der komplette Pfad ändern. Dann wäre es quasi ein anderes Programm als das, was ich davor gebaut habe mit einem alten libc. Das war die Grundidee.
Genau, und damit sieht man dann schon recht einfach, dass man, wenn man dann ein neues Programm installiert, dann muss man das alte Programm new zwangsläufig deinstallieren, sondern man kann ja einfach das landet direkt dann automatisch in den neuen Pfad und damit ja kann man dann upgraden und downgraden, weil die alten Sachen ja bestehen bleiben und man kann halt Programme also dieser Zustand, dass es jetzt irgendwas installiert ist, das ist halt weniger fragil, weil wenn man zum Beispiel bei apt irgendwas installiert, man installiert zum Beispiel, man ersetzt seine libc und dann bricht das Programm ab aus irgendeinem Grund, dann hat man ja den Zustand, worauf immer keine libc mehr installiert ist und alles geht erstmal kaputt. Und bei nix wird einfach nur Sachen hinzugefügt erstmal und dadurch, das ist halt weniger fehleranfällig.
Und wie ist es jetzt mit den Abhängigkeiten? Wie funktioniert das? Also wenn das Ding jetzt noch irgendwelche Libraries braucht, wo liegen die dann? Werden die auch als Paket, als Nix-Paket dann nochmal extra installiert? Oder sind die damit drin schon? Oder?
Also das Nix benutzt halt genauso dynamisches Linking wie alle anderen Linux-Distributionen in der Regel auch. Also wenn jetzt dieses SL zum Beispiel auf N-Curses von N-Curses abhängt, dann gibt es halt einen zweiten Pfad, der halt Nix Store Nix/store/ dann diese Hash-Summe und dann Encurses minus die Versionsnummer. Und das ist dann halt ein anderer Pfad. Und das Build-System von Nix funktioniert halt so, dass das in dem Binary dann, also dass das Programm dann weiß, wo es nachgucken muss, um diese Bibliotheken zu finden.
Genau, das ist ein großer Unterschied zu den, wenn man normal quasi Pakete baut, also quasi mit den normalen Pfaden, dann würde der GCC einfach also die Standardpfade nehmen, zum Beispiel userlib und da halt reinschauen und userlib include quasi die Header-Files suchen und die dann einfach nehmen, was da gerade installiert ist. Und in Nix ist es so, dass man ganz explizit sagt, ich möchte gerne diese Library mit da drin haben und die Library liegt an folgender Stelle. Und dann gibt man quasi explizit diesen Nix-Store-Pfad mit in dieser Bauanleitung und das wird dann damit reingebaut. Und da merkt man ganz schnell, wie fragil eigentlich dieses ganze aktuelle Paketieren mit anderen Betriebssystemen ist. Weil es ist quasi immer nur Zufall, dass diese Library gerade an der richtigen Stelle liegt. Und es ist Zufall, dass die auch gerade in der richtigen Version ungefähr da liegt. Genau, und wenn das da auf einmal dann nicht mehr passt, dann explodiert natürlich alles. Und ja.
Kann man auch dann so Sachen sagen wie, ich brauche eine Version größer als oder kleiner als, weil sonst wäre es ja trotzdem jetzt wenn, was weiß ich, SL Encurses in der Version X braucht, ein anderes braucht es in der Version Y und der dritte braucht es wieder in der Version Z, dann liegt es ja doch trotzdem 3, 4, 5 Mal rum, obwohl vielleicht der eine gar keine neuen Funktionen braucht, sondern einfach der die Bauanleitung geschrieben hat die gerade aktuelle genommen oder so. Und das Paket ist schon länger nicht aktualisiert worden.
Also das Paket wird halt immer wieder aktualisiert, sobald sich die Abhängigkeiten davon ändern. In X-Packages, also diesen Paketen, sorgt man dafür, dass wenn man quasi, wenn man updatet, dass es sich da was Neues runterlädt, dass dann alles halt erstmal grundsätzlich gegen dieselbe Version gebaut wird. Und wenn man jetzt irgendein Programm hat, was jetzt einen Konflikt hätte, also meinetwegen, man hat jetzt zum Beispiel Boost in Version Schieß mich tot und man braucht jetzt für ein anderes Programm eine andere Version, dann wird das beim Bauen schon mit angegeben. Und es wird aber eigentlich grundsätzlich will man dafür sorgen, dass man halt möglichst immer die gleiche Version nimmt und wenn halt irgendwie mal was anderes sein muss, weil es irgendwie das Programm jetzt wirklich eine andere Version braucht, dann wird das halt schon einmal global festgelegt.
Genau, wird es quasi so, normalerweise ist es, alle benutzen das Gleiche und in besonderen Fällen wird gepinnt, so, wird quasi auf eine bestimmte Version gepinnt.
Ja, man, wenn man was installiert, dann kriegt man halt immer eigentlich die aktuellste Version standardmäßig erstmal. Und es gibt dann halt andere Paketnamen, die dann eine andere Version sein können. Zum Beispiel gibt es halt Postgres zum Beispiel, die Datenbank, die gibt es dann halt in verschiedenen Versionen und da kann man sich dann eine aussuchen. Aber man versucht jetzt nie irgendwie alle möglichen Versionen immer vorzuhalten, weil das kann man halt irgendwann nicht mehr überschauen, das wird zu komplex.
Okay, jetzt hattest du gesagt, die werden gebaut und trotzdem hatten wir vorhin schon mal einmal diesen Binary Cache. Also was dann jetzt und wer baut die und warum und wie kriege ich die dann jetzt auf meinen Rechner?
Okay, das kann man eigentlich, es gibt also diese Pakete, diese Bauanleitung, was ich vorhin gesagt habe, diese Nix-Expressions, die kommen aus so einer Sammlung von, wo alle Pakete drin sind, die man sich bei Nix so installiert. Das heißt die Nix-Packages. Das ist ein Repo, was auf Repository, was auf GitHub liegt. Und dort werden die im Prinzip verwaltet. Und wenn man jetzt was, also Nix ist halt sowohl also so ein gemischtes Modell. Also man kann sowohl halt Sachen aus dem Source Code installieren und halt aber auch auf dieses Bear Cache zurückgreifen. Und wenn man jetzt eine Bauanleitung da in diesen mit Nix installieren will, halt für ein Paket, dann berechnet er halt diese Hash-Summe und dann guckt er halt, ob für diese Hash-Summe schon jemand was gebaut hat. Und wenn das noch kein Paket gibt, weil man meinetwegen irgendwie selber irgendwas dieser Bauanleitung geändert hat, dann wird das dann halt lokal gebaut. Und also damit hat man halt so das Beste von beiden Welten. Also man kann sich halt alles Mögliche anpassen, was man braucht. Und auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist aber das meiste eigentlich schon irgendwie binär vorgebaut da.
Genau, das ist
relativ. Also ein bisschen cool, wie bei Arch Linux, wo ich halt den größten Teil halt als Binärpakete schon vorliegen habe, aber dann halt einen Teil im AUA habe, wo halt die Sachen runtergeladen werden und lokal gebaut werden.
Genau, nur dass halt eigentlich, also ich würde so sagen, gefühlt gibt es eigentlich in binär vorliegend gibt es eigentlich mehr Pakete in Nix-Packages als jetzt in Pac-Man-Core-Repos. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, müsste das mehr sein.
Ich weiß auch gar nicht, ob Arch Linux, ob der Pac-Man einen Fallback macht auf die Package-Builds, wenn er das Release gar nicht runterladen kann.
Nee, macht glaubst er nicht.
Nee. Pac-Man macht das nicht.
Aber man wenn man mit Yaoward was installiert, dann geht das zum Beispiel.
Okay.
Genau.
Also es ist schon halt echt cool. So, man hat halt irgendwie ein altes System und man muss quasi ein Upgrade auf eine neue Version machen, beziehungsweise auf eine andere alte Version. Dann liegt die vielleicht nicht im Binary Cache, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das System fertig zu bauen. Einfach nur, indem man diese Quellen quasi hernimmt und dann baut es halt irgendwie einen halben Tag, den Linux-Kernel und Chrome und was auch immer zusammen. Aber am Ende hat man trotzdem ein funktionierendes System. Und ja, wie gesagt, das ist quasi das Beste aus beiden Welten.
Ja, also man kann dann auch, wenn man hier dieses Nix-Packages hat, dieses Repo, kann man sich das halt auch runterladen und sagen, ich installiere das jetzt nie über diesen Channel, also diese Paketliste, die mir, oder diese Nix-Expression, die mir der Nix-Paket-Manager runterlädt, sondern ich kann das jetzt aus diesem Git runterbauen. Und es ist halt ein bisschen intelligenter noch als jetzt diesen Umstieg von Pac-Man zu AOR, weil das wirklich checkt, ob das, also man kann jetzt irgendein Paket einfach komplett nochmal neu bauen und wenn es jetzt irgendwie zufällig das gleiche ist, was jemand anders schon mal gebaut hat, in Nix-Packages drin hat und dort hochgeladen ist, dann findet es das halt wieder.
Ja, genau. Also AUA ist ja so ein bisschen so zweite Klasse Gesellschaft, ja. Man kriegt da quasi schon irgendwie alles, aber da muss man es selber bauen und dort so lange und dann sind die halt meist halt immer ein bisschen komische Qualität halt, weiß man nicht genau, wie lange es abgedatet wurde. Bei Nix-Packages ist es so, alles ist quasi gleichberechtigt und alles, was nicht in Nix-Packages liegt, man aber selber braucht, da kann man sich relativ leicht drum selber kümmern und wenn es dann quasi in im Upstream liegen würde, dann würde es auch für dich mitgebaut werden. Und das ist schon sehr cool.
Genau. Ja, also dieses Nix-Packages, das kann man, ist halt wie Ports auf FreeBSD, da gibt es halt so einen ähnlichen Ansatz, dass man, dort hat man auch ein SVN-Repository und da kann man halt auch in verschiedene Unterverzeichnisse auf FreeBSD reingehen und dort dann Mac aufrufen und Mac Install World oder irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau, und dann installiert das dann halt in das System rein und so ist das halt bei Nix-Packages auch. Dass man da, wenn man Sachen anpassen will, dass man das dann nachher machen kann.
Okay, und wer hat jetzt die Möglichkeit, solche Nix-Packages anzulegen? Also das sind alle Leute, die dann in dieses Git-Repo reinschreiben dürfen oder das GitHub-Repo reinschreiben dürfen?
Also Pakete hinzufügen und so weiter kann eigentlich grundsätzlich jeder. Dass jetzt in die offiziellen Nix-Packages aufgenommen wird, werden, dafür muss man dann einen Pull-Request machen auf GitHub. Das machen halt auch viele Leute, also das ist, Nix-Packages gehört wahrscheinlich zu einem der größten Git-Repositories auf GitHub, also mit den meisten Kontributoren. Da kann man halt, man kann ja auch bestehende Pakete updaten, also das ist jetzt nicht, dass irgendwie so ein festgelegt, also dass es jetzt irgendwie einen Maintainer gibt für ein Paket, sondern wenn man irgendwie meint, dass man jetzt das Paket in einer neueren Version braucht oder mit, dass man jetzt irgendwie einen Fehler gefunden hat, dann kann man halt dort reingehen und das anpassen und dann den Pull-Request aufmachen. Und dann gibt's halt eine Gruppe von so Core-Maintainern, die dann halt diese Pull-Requests sich angucken. Zu denen ich auch dazu gehöre, die dann auf den Merch, die dann den Pull-Request merchen können.
Okay, und wie viele Leute sind es? Also es ist natürlich auch dann wieder so eine Geschichte von Trust, also wenn das jetzt alles auf GitHub liegt und so eine Gruppe Commentainer gibt, die dann halt drüber gucken, muss ich euch dann halt vertrauen, dass ihr keinen Scheiß baut.
Ja, das ist so wie bei Arch Linux, die Premium
Trusted User oder so ist.
Trusted User, nicht Premium User. Ja, genau, die
Premium User Hörer sind bei uns.
Die Premium Hörer haben wir. Die Trusted Hörer haben wir bei Arch Linux. Genau, und das ist
Trusted Hörer haben wir bei Arch Linux.
Ähnliches Konzept. Oder wie beim Linux Kernel, wo man dann so verschiedene Gruppen hat. Hier ist es halt quasi gerade eine Gruppe, die sich um Nix-Packages und um die Pakete kümmert.
Also es ist halt nie ganz so, also man muss ihnen halt nie hundertprozentig vertrauen, man kann halt auch Dinge prüfen. Also dadurch, dass man diese Bauanleitung vorliegen hat und ein Feature von Nix ist halt, dass halt viel Wert darauf gelegt wird. Gut, das machen mittlerweile andere Distributionen auch, dass die Pakete reproducible sind. Das heißt, dass wenn man das versucht selber zu bauen, dass man zum gleichen Ergebnis kommt. Und man kann dann halt sich ja diese Bauanleitung hernehmen, das Paket nochmal bauen und gucken, ob da wieder dasselbe rauskommt. Also wird dann viel normalisiert in dem beim Bauen, dass da die Zeitstempel, also dass die Zeitstempel alle auf 1970 sind, auf Unix Time, und dass da halt jetzt nie irgendwo Zufall mit reingeschrieben wird, dass man das dann wirklich, dass es eins zu eins dasselbe ist. Ja. Können wir vielleicht noch ein paar andere Sachen im Nix-Ökosystem eingehen? Also
ja, machen wir gleich. Ich würde jetzt gerne noch kurz wissen, wie groß ist so das Core-Team? Wie viele Leute seid ihr da?
Ich lade gerade die Liste. warte mal, irgendwie bin ich
auch der falsche. Heute lesen wir irgendwie das Internet vor. Auch das kriegen wir in dieser Spezialsendung.
Das muss ja aktuell sein.
Genau, es muss live sein.
Es muss live sein. Ich habe jetzt hier gerade bloß die Contributors, die sind 1300.
Okay, das sind alle, die jemals zu irgendeinem Nix-Package beigetragen haben.
Genau.
Und sei es auch nur eine Zeile, ja.
Genau. Wo in die Liste? Also ich finde die bestimmt nochmal. wer jetzt alles Schreibzugriff hat, es waren, glaube ich.
Okay, aber es sind so eher so 20 Leute oder?
Eher so 50.
Ich hätte jetzt auch geraten, okay. 50. Also sowas in die Richtung.
Aber sowas in dem Dreh. Ja. Okay. Und ihr trefft euch auch ab und zu mal in einem IRC oder irgendwas?
Genau,
oder?
Gibt's auf
Freenode.
Freenode, das heißt NixOS. Ja, genau, was NixOS ist, kommt, ist da.
Kommen wir noch. Genau. Ja, ja.
Ja.
Genau.
Okay.
Aber es gibt auch eine Mailingliste, die für so dieses globale Organisieren verwendet wird.
Nix-Devil oder so auf.
Ja, Nix-Devil, genau. Weil Nix-Dev schon verbraucht war.
Nein, Nix ist ja umgestiegen jetzt von irgendeiner Uni-Mailing-Liste auf Google Groups oder so.
Weil zu viel Throughput war oder so? Das war einfach total absurde Geschichte.
Ja, hat halt keiner mehr Lust, das zu mitteilen oder so.
Ja. Ach so, ja, stimmt, dabei war es. Ja, also es gibt immer, also es gibt natürlich wie in allen großen Projekten gibt es immer so ein bisschen Drama. Wegen allen möglichen Sachen.
Ja, aber es geht eigentlich relativ zivilisiert.
Das stimmt. Alle sind schon groß.
Ja.
Da kann man nichts sagen.
Also es wird jetzt
nicht das erste Projekt.
Es ist nie wie auf der Linux-Kernel-Mailingliste, wo man dann irgendwie beschimpft wird oder so, wenn man irgendwie Tabs gemacht hat.
Es gibt ein Linux Torvalds.
Ja.
Also das ist der.
Okay. Der Erfinder von Nix oder wie?
Ja. Pretty much, ja. Und zwar, das ist der Elko Doidstra.
Ja, das ist ein Niederländer und hat das quasi, das Ganze ist aus einem Forschungsprojekt entstanden, also das war seine Doktorarbeit. Also da hat er dann über Nix ein Paper geschrieben und dann halt noch ein paar andere Projekte, die dann darauf aufgesetzt haben. Und das Ganze war im Jahre 2004 oder so, war die erste Veröffentlichung. Und es hat aber halt so ein Stück gebraucht, bis es dann angefangen hatte, mal so zu wachsen. Also das war, glaube ich, eigentlich viel lange Zeit, dass mal nie so viel passiert. Es ging eigentlich, glaube ich, erst so 2014 oder so. Oder wann ging es so los, bis ich jetzt? Ne?
Ich weiß es nicht. Ich würde ja raten, wenn wo die Haskell-Community darauf aufmerksam geworden ist. Okay. Also ich denke, das muss irgendwo in die Richtung passen.
Also wenn man so auf die Contributions guckt, die Nix-Packages sind, dann Na gut, es wächst eigentlich die ganze Zeit, aber würde ich sagen, so ab 2014, also so um die Zeit rum.
Ich google Trend das mal.
Genau, und ich habe auch gesehen, es gibt auch eine Nix Foundation mittlerweile, die sich so um die Weiterentwicklung des Paketformats und sowas dann kümmert.
Ja, also im Prinzip Nix Packages wird halt von vielen maintained, aber der Paketmanager selber, das ist halt immer noch von Elkotoys da, der ist das Projekt, wo er dran arbeitet. Ja.
Okay, und das macht er im Rahmen seiner Forschungstätigkeiten?
Ja, also es hat schon fertig, ist quasi jetzt sein Job. Also er arbeitet halt für eine Firma und ja, die bezahlt ihn dafür, dass er daran weitermacht.
Okay, also ja, da gibt es zumindest Leute, die auch hauptberuflich sozusagen daran
arbeiten. Also es gibt halt auch kommerziellen Support, wenn eben der Community Support nicht ausreicht, dann gibt es halt auch Firmen, die das, die da nur die Arme greifen.
Okay. Also doch schon ein etwas größeres Projekt sozusagen. Gut, dann können wir jetzt noch mal tiefer in die Nix-Sachen abtauchen. Ich hatte dich vorhin da unterbrochen, du wolltest noch mal ein bisschen über weitere Features glaube ich reden von Nix.
Naja, Nix alleine ist halt auch schon eine praktische Sache. Man kann das halt auch schon das jetzt man kann das halt auch schon so hernehmen, dass man das benutzt, um jetzt, sich so Entwicklungsumgebungen sowas zu bauen. Also, dass man jetzt sich so eine, reinschreibt, zusammenschreibt, welche Programme man jetzt zum Beispiel für ein bestimmtes Projekt braucht oder welche Bibliotheken. Und dann kann man das halt in einem Team benutzen, also dass man überall die gleiche Entwicklungsumgebung hat und dass es dann halt auch wirklich eins zu eins dasselbe ist. Das funktioniert
ja jetzt ziemlich gut. Das ist quasi ja, wie VirtualEnv oder dieses Ruby, wie heißt das?
RVM.
Genau. Nur halt auf Steroiden, weil das ist nicht nur diese Ruby-Dependencies, sondern alle Dependencies, die man dafür braucht. Und das so genau dann abzustecken, zu sagen, okay, ich brauche genau diese Versionen für diese Sachen und alle, die das dann quasi in diese Umgebung sich reinbewegen, haben dann genau dein Setup auch. Das ist schon echt cool, um Leute zu kickstarten. Das ist nicht so, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie eine Library installieren und dann muss ich irgendwie ein VM installieren und dann muss ich das und das machen. Sondern es ist quasi mit einer Beschreibung abgegolten, was zu passieren ist und wie die Entwicklung aussieht.
Also man kann das dann, also zum Beispiel hier dieses Studio-Link, das Paket gibt es jetzt gerade noch nie, worüber wir gerade die Aufnahme machen. Das Paket gibt es jetzt noch nie in Nix-Packages drin, aber Makefu hat mir halt einen Schnipsel geschickt, den habe ich dann halt ausgeführt und dadurch habe ich dann halt Studio-Link bei mir auf dem Rechner gehabt. Und wenn ich das eine Zeit lang nicht mehr benutze, weil ich das jetzt nie fest installiert habe, dann wird das dann auch irgendwann wieder aufgeräumt. Also man kann sich halt diese Programme, die man sich halt für so ein Projekt installiert, die werden halt erstmal so, die werden schon so runtergeladen und ausgepackt und so weiter, aber die werden jetzt nie irgendwo fest registriert, sodass wenn man dann später so ein Aufräumprozess, also so eine Garbage Collection startet, dass die dann auch wieder wegfallen. Und dadurch hat man so über einen längeren Zeitraum weniger Müll auf seiner Festplatte, weil man nie für jedes Projekt irgendwie alles immer installiert haben muss, sondern das auch so ein bisschen on-demand machen kann. Also man muss dann nie die Updates dafür installieren, wenn man das Projekt gerade gar nicht benutzt.
Genau, oder die VirtualEnvs aufräumen oder so ein Quatsch halt.
Ja, so ein anderes Problem zum Beispiel bei diesen VirtualEnv ist, oder bei diesen, wenn man so irgendwie so zwei Paketmanager hat, also irgendwie man hat jetzt irgendwie Sachen über in sein System installiert und dann hat man jetzt VirtualEnv und man installiert zum Beispiel in dieses VirtualEnv jetzt irgendein Programm rein, was jetzt gegen eine System-Library linkt, zum Beispiel in Python. Bei VirtualEnv hat man jetzt irgend so eine XML-Geschichte, die jetzt gegen libxml2 linkt. Und jetzt updatet man sein System und es gibt halt eine neue Library-Version und eigentlich müsste man diese VirtualEnv neu bauen. Aber die VirtualEnv weiß das nicht, dass man das neu bauen muss. Und da gibt es dann halt einen kaputten Link da drin und ja, dann muss man das halt wieder komplett neu aufsetzen. Und bei Nix passiert das dann halt automatisch, also dass das quasi neu gebaut wird.
Okay.
Ja, okay, also jetzt würde ich mal weiter rausgehen. Also man hat, also erst war halt dieser Nix-Paketmanager und dann hat sich dann im Laufe der Entwicklung kam dann noch eine Linux-Distribution hinzu, die dann Nix als den Hauptpaketmanager benutzt hat, und das ist NixOS. Also es ist halt eine, ja, basiert halt ganz normal auf dem Linux-Kernel und sind halt auch, die ganzen Programme sind halt auch Linux-typisch. Aber was halt der Unterschied zu normalen Linux-Distributionen ist, dass diese Konfigurationen, mit denen man dieses NixOS konfiguriert, dass die rein deklarativ und über ein zentrales Konfigurationsformat ist. Also man, so wie man seine Pakete baut in dieser Sprache, in diesen Nix-Expressions, so kann man auch sein System beschreiben. Das ist dann halt, da gibt man zum Beispiel an, man hat jetzt halt diese Datei, die heißt etc-configuration, nixos-configuration.nix, und dort schreibt man dann zum Beispiel rein, ich will jetzt irgendwie folgende Nutzer auf meinem System haben, und ich brauche noch folgenden SSH-Dienst und irgendwie einen Netzwerk-Mount, oder habe noch irgendwie folgende Partitionen, die ich mounten haben will, und dann, das kann man halt alles in diese Datei immer reinschreiben. Wenn man dann
auch den, welche Pakete ich haben will, also ob ich jetzt, weiß ich nicht, den Apache oder Nginx oder
genau,
Zoom ich mal haben will.
Genau, und auch für den Apache oder für den Nginx auch noch sagen, mit welcher Konfiguration das gesteuert werden soll. Das alles geht halt über diese zentrale Datei. Und wenn man dann nixos-rebuild switch ausführt, den Befehl, dann baut, ja, dann liest der Paketmanager Nix quasi diese Konfigurationsdatei und baut alle Programme und Konfigurationsdateien daraus. Also man ist dann, bei normalen Paketmanagern hat man halt immer das Problem, wenn man zum Beispiel ein SSHD sich installiert, dass es dann halt eine Konfigurationsdatei für ein SSHD gibt, sondern wird die halt vom Paketmanager erstmal so dort rein installiert, nach etc. Und dann, wenn man sich irgendwas anpassen will, dann muss man das halt manuell bearbeiten. Und wenn es dann halt wieder ein System-Update gibt, dann muss halt der Paketmanager erstmal hingucken und versuchen jetzt irgendwie die Änderungen vom Nutzer zusammenzuführen mit den eigenen Änderungen. Und das ist halt alles so ein bisschen suboptimal. Und bei Nix wird es halt dadurch gelöst, dass man alles über diese Nix-Sprache da konfiguriert, und das wird dann so zusammengeführt mit den Sachen, die in Nix-Packages definiert sind.
Genau, und zwar jedes Mal von neuem. Also es ist nicht so, man geht von irgendeinem Stand aus und dann macht man irgendwas und dann ist es der neue Stand, sondern man baut jedes Mal das komplette System neu. Und wenn sich nichts geändert hat oder nur eine Konfigurationsdatei geändert hat, dann baut er halt nur diese eine Konfigurationsdatei, die sich geändert hat, neu.
Und genau, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, Switch, also er baut was neu und geht dann da auch gleich rein. Und wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe dabei, komme ich dann da auch wieder zu dem alten Stand zurück, oder?
Genau, also dann kann man dann minus Rollback noch als Option angeben, und dann würde der halt wieder auf die alte, also Generation nennt sich das, zurückgehen. Und das ist halt nicht die einzige Möglichkeit, wie man wieder auf eine alte Version zurückspringen kann. Es wird nämlich auch für jedes System-Update, was man installiert, oder jedes Mal, wenn man halt dieses Switch ausführt, wird dann halt ein neuer Bootloader-Eintrag festgelegt. Und man kann dann halt im Bootloader-Menü auch wieder auf alte Versionen zurückspringen, wenn jetzt meinetwegen der Kernel durch irgendeinen Grund kaputt gegangen ist oder ja, irgendwas, also das System nicht mehr bootbar ist. So dass dann halt das Einzige, was nie kaputt gehen darf, ist dann halt der Bootloader. Wenn der kaputt geht, dann muss man den halt manuell fixen, aber ansonsten kann man halt immer wieder zurück.
Genau. Aber ja, genau, also es ist dann auch wirklich so im Grub, also in deinem Bootloader, den du dir ausgewählt hast, weil du hast natürlich mehrere Möglichkeiten wieder, hast du dann die Liste von allen noch vorhandenen Generationen. Und du kannst ja eine aussuchen. Du kannst dann sagen, okay, ich hätte gerne die, was ich irgendwie vor 5 Monaten mal hochgefahren habe. Und dann sucht man die aus und startet es. Und dann ist es das System genauso wie vor 5 Monaten, abgesehen von den ganzen unreinen Teilen quasi. Also alles, was in deinem Home ist, wird natürlich nicht zurückgesetzt. Alles, was du irgendwie hingepfuscht hast, wird auch nicht zurückgesetzt. Aber alles, was durch nichts gebaut wurde, das ist auch zurück, wird dann auch zurückgesetzt.
Genau, und das ist auch
okay. Und das ist auch ganz normal beschreibbar. Also ich bin dann nicht irgendwie an irgendwas ja, gebunden oder so.
Schreibbar im Sinne von, also...
Ja, also ich bin in einem System, mit dem kann ich genauso weiterarbeiten. Ist jetzt nicht irgendwie ein Snapshot gewesen, der irgendwie dann noch ein Read-Only ist oder so, sondern es ist wirklich
es ist
mein
das,
System wie vor 5 Monaten.
Nee, genau.
Genau. Also die alte, also wenn man jetzt mal in diesem Bootloader jetzt eine alte Version auswählt, dann ist das ja auch nicht so, dass da irgendwie das andere jetzt entfernt wird oder so. Das bleibt halt genauso bestehen. Das liegt halt irgendwie da, aber wird halt nie angefasst. Also.
Genau.
Also man kann dann auch andere Sachen machen, wenn man zum Beispiel das irgendwie ein Update testen will und jetzt nie irgendwie Dienst kaputt machen will dabei, kann man sich auch so eine VM bauen mit der aktuellen Systemkonfiguration über NixOS-Rebuild Build VM und dann kann man, das spuckt dann so einen Pfad aus, den man ausführen kann und das startet dann ein QEMO und da dran ist dann halt das die aktuelle Systemkonfiguration und dann kann man sich dann halt angucken, ob alle Dienste wieder so starten, wie sie starten sollen. Es sind halt bloß die Daten erstmal nicht da, die man sich selber angelegt hat, sondern sind halt nur die Programme und die Dienste.
Oder man hat seine Konfiguration von seinem Laptop und dann hat man aber noch einen zweiten Laptop. Und man möchte jetzt den einen und den anderen erstmal ein bisschen so nebenher verwenden, dann kann man einfach die Konfiguration, die du auf deinem Laptop so gehegt und gepflegt hast, einfach auf den anderen Laptop rauftun und sagen, baue mir jetzt genau dieses System wieder. Und dann hast du danach einen Computer, der genauso ist wie dein aktueller Laptop. Und 2 Festplatten immer noch. Und das ist schon echt eine coole Sache. Zum Beispiel der Editor ist so eingerichtet, wie du es möchtest. Du musst nicht erst irgendwo in deinem Zeug rumfuschen oder dein Desktop ist genau so, wie du ihn gerne möchtest. Und alles, solange es quasi nichts konfiguriert ist, ist alles genau so, wie du das möchtest.
Ja, man kann dann auch, also diese Sprache, mit der man das konfiguriert, die ist halt so ein bisschen von der Mächtigkeit auf der Höhe von JSON. Also man hat also die ganzen Datentypen, die man noch so in JSON hat. Also es gibt halt Sets, das sind so Key-Value-Datenstrukturen. Und dann gibt es Listen, sind Zeichenketten und Zahlen. Und dazu gibt es halt noch so eine Art Funktion, um dann gewisse Sachen noch so weg zu abstrahieren. Und man kann dann halt seine Konfiguration noch halt in verschiedene Dateien aufteilen und dass man dann meinetwegen zum Beispiel einen Teil auf seinem einen Rechner, also auf beiden Rechnern benutzt, wenn man jetzt irgendwie mehrere Rechner hat und anderen Teil, der ist jetzt bloß speziell für das System, also man kann dann halt das macht genau. Halt die Maintenance einfacher. Also man kriegt
ja,
halt
zum Beispiel, ja.
Man kriegt halt so Konfigurationsmanagement für Laude einfach dazu, also es ist halt ein wesentlich einfacher Einstieg, als wenn man sich jetzt mit Puppet oder Ansible oder Chef oder so auseinandersetzen muss, weil da muss man erstmal viel wesentlich mehr lernen.
Genau. Also so ein typischer Use Case ist halt, ich habe einen Server, also einen Virtual Private Server und ich habe meinen Laptop und ich hätte gerne auf beiden Systemen den gleichen Editor und zwar genauso konfiguriert, wie ich das möchte. Dann kann man quasi dieses eine Snippet nehmen, für den Server und für den Laptop genau gleich importieren und man hat beides mal den gleichen. Zum Beispiel ein Emacs.
Oder
keine Ahnung, es gibt halt Sachen, die sind
almost got me.
Ja, man kann dann halt sein Vim oder sein Emacs halt auch schon mit den ganzen Plugins installieren. Also ich weiß zum Beispiel,
genau, dass
bei Emacs diese ganzen Pakete, die es irgendwie für Emacs gibt, die sind halt alle automatisch, werden die paketiert für Nix-Packages. Also man kann die dann installieren und manche Pakete haben dann auch irgendwelche anderen Abhängigkeiten auf irgendwelche Systemprogramme und die werden dann halt noch manuell mit eingepflegt. Und bei Vim gibt es dann halt auch irgendwie Plugins, die man direkt mit konfigurieren kann.
Ja, so ein typisches Ding, so C-Tags oder sowas, wo es dann halt trotzdem noch was vom System braucht und das wird dann halt einfach mit zusätzlich installiert, ohne Probleme.
Okay, und das wäre jetzt alles über eine Konfigurationsdatei
genau.
zu machen.
Ja.
Genau.
Oder halt eine Konfigurationsdatei, die dann kleinere Konfigurationsdateien anzieht. Quasi und dann.
Und weil du gesagt hast, ich kann das auf dem Server machen, so wie auf meinem Laptop, das muss auch beides mal nicht Nixos sein, sondern ich könnte auch Nix auf einem Debian verwenden.
Also was jetzt NixOS noch hinzufügt, ist, dass man halt Systemdienste konfigurieren kann. Das sind sogenannten Module. die zum Beispiel, da gibt es ein Modul, um jetzt den SSHD zu konfigurieren oder den Bootloader zu richtig einzurichten. Und das gibt's halt nur bei NixOS. Wenn man jetzt das auf Debian verwenden würde, dann hätte man nur die ganzen Pakete. Also kann man jetzt sagen, ich will jetzt halt diese Entwicklungsumgebung haben oder mir die Programme da benutzen.
Genau. Okay. Oder ein Editor. Also das wäre auch so ein Use Case für, ich habe nicht die Power von NixOS auf meinem Computer.
Ja, also es gibt zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel so Uni-Umfeld, so im High-Performance-Computing kriegt man dann manchmal so einen Shell-Account vorgesetzt und dann kann man mit dem erstmal nie so viel anfangen, weil man ist halt so angewiesen darauf, dass dann die Software dazu noch da ist. Und mit Nix hätte man noch die Möglichkeit, dass man sich das alles selber installieren kann, nachinstallieren kann, was man dafür braucht jetzt für sich selber, ohne dass man die anderen jetzt stören würde.
Genau, das ist schon eine ganz coole Sache.
Und man kann das auch ohne Root installieren, also es gibt da noch so ein paar Tricks, dass man auf einem Account, wo man jetzt keine Root-Rechte hat, dass man sich dann trotzdem nichts benutzen kann und dann kann man eigentlich, hat man irgendwie alle Programme, die man so schon für irgendwas braucht, wenn man sich irgendwo per SSH einloggt.
Okay. Also jetzt haben wir Nix geklärt, wir haben Nix Packages geklärt, wir haben NixOS geklärt. Apropos Nix, was soll das eigentlich heißen? Was bedeutet das? Bedeutet es einfach nüscht? Nix halt?
Also tatsächlich bedeutet es nichts auf Niederländisch.
Dänisch. Also Ich habe auch den Fehler gemacht. Das ist ja Dänisch.
Oh nein, das kommt
Dänisch.
Kommt natürlich auch nicht.
Okay. Also es heißt wirklich nüscht einfach.
Genau. Und es kommt daher, dass wenn man quasi so eine Expression schreibt, also so ein Rezept, dann ist initial erstmal nichts vorhanden, womit du arbeiten kannst, sondern du fängst mit nichts an. Und das quasi da, wo es herkommt. Und dann
jetzt. Okay, da ist der Name her. Also wir haben Nix, Nix Packages, Nix OS und dann habe ich ganz oft noch irgendwas von Hydra gelesen. Hail Hydra.
Heil Hydra.
Hydra. Ja, und zwar, weil man ja nie alles selber installieren will, dann braucht man halt ein System, was immer wieder die neueste Software da zusammenbaut.
Und genau, also man will nicht selber bauen, darum geht's nicht. Also installieren will man schon alles selber, aber man will nicht alles bauen.
Genau.
Okay.
Und die Hydra ist halt ein sogenanntes Continuous Integration System, also so wie Jenkins oder Buildbot. Aber dann mit dem Schwerpunkt auf Nix, also dass man dort seine Nix-Expressions mit reinlegen kann und dass die Hydra dann guckt, was jetzt neu gebaut werden muss und das dann neu baut und das dann noch für verschiedene Plattformen macht. Also dass man dann noch auf Linux 64-Bit oder auf macOS dann die Pakete gebaut werden.
Und das Ding legt die Sachen dann in diesen Binary Cache.
Genau. Man kann das auch selber betreiben, also was zum Beispiel Firmen machen, wenn die jetzt zum Beispiel, die haben jetzt irgendwie intern irgendwie besondere Bibliotheken oder so, die sie jetzt für irgendwas brauchen, dann können sie sich halt selber so eine Hydra hinstellen, die baut dann halt, dann kann man sich den Binärcache selber bauen und den einfach mit zu dem offiziellen Binärcache hinzufügen und dann kann man halt beide nutzen. Und dann muss dann zum Beispiel bei vielen Projekten hat man irgendwie das Problem, dass man da, wenn da so viele Sachen angepasst sind, dass man sich da erstmal ein paar Stunden da erstmal hinsetzt und erstmal das Zeug kompilieren muss. Und das kann man dann halt direkt über seinen eigenen privaten Binärcache sich dann runterladen.
Mhm. Und aber so prinzipiell können alle Continuous Integration Systeme oder alle Build-Systeme auch Nix bauen. Und zwar einfach, weil wenn du den Nix, das Tool quasi installiert hast, dann kannst du es quasi dazu bringen, einfach diese eine Expression zu bauen mit den Quellen. Und dann fällt da am Ende dieses eine Tool raus, was du halt bauen möchtest. Und das kannst du dann auch direkt hernehmen. Und dadurch, dass alles in diesem speziellen Store-Path liegt, also schön zentral gemanagt, kann man es dann auch entsprechend wieder ausliefern. Relativ leicht eigentlich. Das heißt, wenn man nicht die Hydra möchte, kann man auch das nehmen, was man bei sich auf Arbeit gerade hat. Und so wird auf einmal Continuous Integration ziemlich cool, weil man quasi auf nichts aufbauen kann.
Auf nichts aufgebaut.
Ja, das klingt schon irgendwie komisch. Okay.
Ja. Oh. Hallo?
Jetzt ist der Mic gerade
weg. Jetzt ist der Mic weg.
Okay.
Ja, ich würde sagen, wir warten auf den Mic kurz. Wortwitze gibt es natürlich nicht zu wenig. Also es ist auch nicht so, dass man nicht alles schon 100-mal gehört hat. Ja, also, das ist dann wirklich so, ja, okay, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ja, aber ist trotzdem schön. Also auch wenn Leute neu dazukommen, freuen die sich, hat jeder was davon.
Auf die Wortwitze jetzt meinst du? Oder?
Genau, auf die Wortwitze. Die
sich
auf die
Hallo?
Wortwitze. Yo!
Ja. Ah, ich bin bloß auf den Mute-Button gekommen. Ich habe hier auf meinem Headset noch einen Mute-Button drauf.
Ist ja praktisch.
Ich habe quasi jetzt auch alles mitbekommen, was ihr gesagt habt.
Ah, das ist schön.
Gut, was ich dann auch interessant fand, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon ganz genau so geklärt haben, wenn ich jetzt Pakete selber baue, mir so ein, kann ich ja ein Rezept oder sowas schon mal ein fertiges nehmen, aber kann das halt anpassen, was weiß ich, vielleicht brauche ich halt noch Patch XY, damit das bei mir auf meiner Umgebung so läuft, wie ich das halt haben will. Also zum Beispiel hat Felix Mumble, also das, was wir auch immer zur Aufnahme benutzt haben, so gepatcht, dass es halt auf Jack läuft. Und das war dann halt auch ein Patch, den man irgendwie extra nochmal integrieren muss. Und wie funktioniert das?
Also jedes Paket in Nix ist halt eine Funktion. Deswegen ist auch wird Nix so ein funktionaler Paketmanager genannt. Als Eingabe in diese Funktion gehen halt die ganzen Abhängigkeiten rein, die man braucht, um das Paket da zu bauen. Und als Rückgabewert bekommt man dann halt so eine Derivation, also Ableitung, und daraus wird dann halt der Store Path, also dieses Paket dann gebaut. Und man kann dann halt auch sagen, übergebe es an diese Funktion für bestimmte Argumente, also meinetwegen für eine bestimmte Bibliothek jetzt eine andere Version irgendwie, zum Beispiel einen Patch rein. Oder ich kann aber auch sagen, ich überschreibe jetzt in dieser Nix-Expression einzelne Felder. Also zum Beispiel gibt es dieses Patches-Feld. Und wenn ich da jetzt noch ein Patch hinzufüge, dann in diese Liste, dann erkennt halt Nix, dass das Paket sich geändert hat. Also dass es jetzt nie das gleiche ist, was jetzt schon normalerweise installiert ist. Und dann fängt es das an, neu zu bauen. Beim ersten Mal. Und wenn es dann schon installiert ist, dann baut es sie nochmal neu.
Ja, genau. Also hier ist dann wirklich so, Programm gibt es so nicht direkt aus dem Binary Cache, aber es gibt quasi alle Abhängigkeiten. Das heißt, du musst dann wirklich nur am Ende dieses eine Programm bauen mit den ganzen Abhängigkeiten, die du eh schon bereit hast. Und bei dem Mumble war es jetzt tatsächlich so, dass das Paket so gut vorbereitet war, dass man nur noch sagen musste in der Funktion, anstatt Jack, oder sagt man einfach nur Jack Support True, und dann baut er das Paket mit Jack Support. Das heißt, ich muss da gar keine Patches einbringen oder so, sondern das war quasi schon richtig gut vorbereitet im Nix Packages drin.
Genau, also das ist
okay, aber ich musste es trotzdem nochmal selber bauen, also es war jetzt trotzdem nicht schon in der Form im Binary Cache vorhanden. Genau.
Also das war in dem
nicht,
Fall so.
Also warum liegt das nicht in mehreren Versionen dann da schon rum?
Also das passiert halt manchmal. Man kann halt so Flex hinzufügen. Das gibt es bei Gateway auch, das nennt sich dort UseFlex. Das Prinzip ist hier so ähnlich, dass man irgendwie sagt, dass jetzt irgendwie der diese Nix-Expression gemacht hat, kann halt noch sagen, ja, manche brauchen halt irgendwie dieses Feature von dem Paket und baut dann halt dieses Flag ein, und dann kann man das halt selber setzen und dann wird das neu gebaut. Und was aber auch manchmal passiert, ist, dass einfach Programme in verschiedenen Versionen so vorgebaut werden. Also wenn man dann das Flag setzen würde, würde das wieder erkennen, dass das schon da ist, und das machen wir halt bald nie mit allen Versionen, weil das wird halt unendlich, das potenziert sich halt.
genau. Ja. Man kann ja immer alles mit einbauen, zum Beispiel, man kann ja verschiedene libc haben und dann baut man auf einmal alle Pakete mit verschiedenen libcs zusammen und am Ende benötigt es eigentlich niemand. Und deswegen ist es quasi so die Möglichkeit, so viel wie möglich aus dem Binary Cache zu laden und das eine bisschen, was du halt machen musst, baut dann halt dein Computer zusammen.
Also die letzten paar Prozent, wo man eigentlich normalerweise immer Stunden drauf verwendet, die dann zu pflegen, die werden dann halt, das macht man halt immer und dann ist das dann für immer, kann man sich das irgendwo die Konfiguration wegsichern und hat das dann halt so dieses Setup, was man da haben wollte. Genau. Ja, also in diesen Nix-Packages, das ist auch so eine, da ist auch so ein bisschen Abstraktion drin für verschiedene Arten von Projekten. Also aber zum Beispiel bei Arch ist es ja so, dass wenn man ein PKG-Bild hat, fängt man mal wieder neu an für jedes Projekt alles, die ganzen Bildschritte so einzeln in dieses Shell-Skript da reinzuschreiben. Und bei Nix gibt es da schon so eine Abstraktion. Also zum Beispiel, wenn man so ein normales Auto-Tools-Projekt hat, also was so irgendwie mit Configure, Make Install installiert wird, kann man das einfach in die sogenannte STD-Env, also Standard-Env da sich hinzufügen und der sieht dann halt auch, hier liegt ein Make-File, ein Configure-File drin, führe ich mal das Configure-File aus, danach sage ich Make, danach sage ich Make Install und dann wird dann halt für diese Auto-Tools-Projekte gibt es dann noch so ein paar Umgebungsvariablen, wo man noch irgendwie angeben kann, wo es das hin installieren soll. Da generiert es dann halt diesen Store-Path, wo es dann hin installiert wird und dann muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Da muss man eigentlich nur noch die Abhängigkeiten dieser Make-Derivation-Funktion da geben. Da muss man aber gar nicht mehr sagen, das baut das jetzt mal so und so. Das gleiche gibt es dann halt auch für Python. Da gibt es halt eine Funktion, um Python-Pakete zu bauen und die dann auch so ein paar Sachen hat, die man jetzt für Python braucht.
Genau. Das ist aber auch schon ein Stück weit notwendig, weil man halt diese speziellen Pfade in vielen Fällen halt setzen muss. Zum Beispiel, man sagt, okay, baue es jetzt nicht in User oder so rein, sondern baue es in den Nix Store da. Und dann installiert er es halt an die Stelle rein. Und deswegen gibt es da viel Abstraktion. Und ganz oft ist es wirklich so, oder also für so Standard-C-Projekte ist es dann wirklich so, du sagst nur, okay, das ist meine Quelle. Das ist der Name von dem Projekt und go. Und dann baut er das Projekt quasi, also das Tool quasi fertig. Und das ist schon echt convenient im Gegensatz zu vielen anderen Bildumgebungen, also zum Beispiel APM oder sowas.
Also Nix selber ist halt relativ primitiv eigentlich, weil das generiert nur so einen sogenannten Builder, also das ist meistens ein Shell-Skript. Und führt dieses Shell-Skript dann in so einer abgeschotteten Umgebung aus, wo es jetzt bloß seine Abhängigkeiten sieht. Und also es ist halt sprachenunabhängig damit. Also das, was man damit mal macht, ist dann halt, das kommt dann erst in Nix-Packages, wo dann diese Abstraktion davon noch gebaut wird.
Genau, weil Nix ja am Anfang nichts hat. Ja? Und so viel ist es halt auch dann. Ne?
Ja, also man fängt eigentlich bei Nix fängt man eigentlich nur mit irgendwie, ich kann eine URL runterladen oder so an und dann gibt es ja diesen Bootstrapping-Prozess, wo dann alles gebaut wird.
Das ist auch so, wenn ich NixOS installiere, ne? Also, das funktioniert auch so. Ich habe erstmal nichts wirklich und fange dann an, daraus mein System zu installieren, indem ich halt diese Config-Datei schreibe.
Genau.
Aber und dann sage, jetzt mach mal.
Es gibt schon, wenn man jetzt durch so NixOS installiert, schon so ein Standardprofil, wo dann so ein paar Sachen schon drinstehen, was jetzt installiert wird. Also man kann davon auch schon viel wieder ausschalten, aber es wird schon mal ein bisschen was installiert. Also es ist zum Beispiel ein Systemd ist halt immer dabei und DHCP ist halt auch standardmäßig da, das Netzwerk funktioniert und was gibt's noch? Zeitserver, also es ist halt nie, dass man komplett bei Null anfängt, sondern
ja, also es gibt 10 Defaults in dem Fall schon. Ja. Man kann aber diese ganzen Defaults auch alle wieder abschalten, wenn man da Bock drauf hat und auf Schmerzen steht und das alles selber machen möchte. Also Nix-Packages beziehungsweise Nix selber für NixOS bietet die Möglichkeit, alles weg zu abstrahieren in einer gewissen Weise und halt auch komplett auszutauschen. Das heißt, man sagt, okay, ich habe Systemd, aber eigentlich will ich das gar nicht bei mir haben, sondern ich will das austauschen gegen SysVInit mal wieder, weil ich da auf Schmerzen stehe oder so. Dann hat man mit Nix die Möglichkeit, das zu tun. Die Frage ist, ob das halt sinnvoll ist und ob das nicht mit viel zu viel Schmerzen verbunden ist.
Also gibt es dann halt ein anderes Projekt, das ist irgendwie, glaube ich, NotOS oder so. Da hat einfach jemand für so kleine Systeme nochmal ein Sys5-Init da gebaut oder ich weiß gar nicht, was da für ein Init-System benutzt.
ASCII-Local.
Ja, also wenn man sich das dann irgendwie, wenn man bestimmte Speicheranforderungen hat und da irgendwie noch drunter gehen muss, da kann man halt sich Nix-Packages wegwerfen und da einfach nochmal selber anfangen, neue Pakete zu bauen.
Ja, genau. Also das, die Möglichkeit besteht. Ist halt in Nix-Packages einfach nicht drin, weil es noch niemand gemacht hat.
Also aktuell ist halt diese ganze Modulabstraktion und so weiter, das ist halt alles irgendwie, setzt irgendwie alles System-D voraus, dass man diese Dienste da konfiguriert und so weiter. Also da werden nicht zwei Systeme maintained.
Genau. Aber wenn man natürlich die komplette Abstraktion von System D nachbauen würde, quasi so die man sagt, okay, System B kann Services ordnen, und wenn man das dann nachbaut in irgendwas, in Shell-Skripten oder so, dann kann man das theoretisch ersetzen. Dann sagt man, okay, anstatt System D halt jetzt mein Init-System D, und dann würde es theoretisch möglich sein. Aber wie gesagt, theoretisch, praktisch ist es halt einfach ganz schön viel Aufwand.
Es gibt unter Apple mittlerweile, für macOS, wo halt auch Nix-User-Systemdienste konfigurieren wollen, gibt es halt auch schon so ein Projekt, das ist, glaube ich, Nix-Darwin oder so, wo dann auch jemand angefangen hat, diesen so Launch die Dienste zu bauen. Also, dass man, wenn man wegen zum Beispiel Webentwickler ist, dass man dann sein PostgreSQL starten kann oder seinen Webserver oder was auch immer man da braucht. Beziehungsweise auch so schon, es gibt schon so Module, dass man irgendwie Systemkonfigurationen darüber verwalten kann.
Ich glaube, irgendwo habe ich auch gesehen, dass irgendjemand das auf Windows 10 auch schon gemacht hat. Because we can.
Vermutlich also in dieser Shell, dieser Subsystem da.
Genau.
Also es gab mal so Leute, die das unter Cygwin benutzt haben. Natives Windows habe ich jetzt noch nie so viel gesehen. Ich glaube, das baut wahrscheinlich da nie. Nee, das braucht.
Nee, aber in dieser Linux-System Dingstablo, was sie da halt jetzt gemacht haben.
Ich glaube, Disney hat da was gemacht, aber. Also das ist auch kein primärer Fokus. Deswegen wird es auch eher. Also muss man ja auch immer schauen. Also es läuft wohl unter Cygwin, sowas.
Ich würde sagen, wenn man Nix wirklich auf Windows benutzen will, dann ist wahrscheinlich wirklich dieses Linux-Subsystem die Wahl, weil dafür halt auch die ganzen Pakete da sind. Es gibt halt auch viele Pakete, die werden wahrscheinlich einfach gar nicht bauen oder die, das sagt halt Nix erstmal, oder diese Nix-Expression, die man da bauen will, die sagt dann erstmal, ich baue überhaupt nie unter Windows, weil das niemand dort getestet hat. Genau. Aber wenn man jetzt dieses Linux-Subsystem benutzen würde, dann sollte da eigentlich schon so ziemlich alles gehen, weil das ist ja eigentlich nur das Linux nochmal nach, das, die Linux-Betriebssystem-API nochmal an Windows nachgebaut.
Tja. Okay. Also läuft auch unter Linux, macOS und so ein bisschen Windows.
Vielleicht. Eindeutiges vielleicht. Solange ich es nicht gesehen habe, glaube ich es nicht.
Ich war überrascht. Ich habe das mal ausprobiert hier, dieses Subsystem von Windows. Ich habe da mal irgendwie, ich habe da nur diesen normalen Ubuntu, dieses Ubuntu-System, was man da bekommt, installiert. Ja. Und man kann irgendwie auch so Terminal-Emulator starten. Da braucht man halt noch irgendwie so einen lokalen X-Server. Und es funktioniert eigentlich schon ganz, ganz gut. Also es ist ein bisschen langsamer als ein normales System, aber
genau.
Es ist jetzt...
Super, statt ein richtiges Linux zu nehmen, nehmen wir jetzt einfach ein Linux, was auf Windows läuft.
Was weiß ich. Yay. Es gibt halt Leute, die das brauchen oder so. Ja. Also es funktioniert erstaunlich gut. Also es ist schon, sie haben schon ziemlich viel gemacht. Das Einzige, was irgendwie noch nie anbieten, dass man irgendwie so Dienste im Hintergrund starten kann. Also sobald man diesen Windows-Prompt da wieder schließt, wo man dieses Bash.exe gestartet hat, dann werden noch alle anderen Dienste einfach abgeschossen. Also da wird das ganze System runtergefahren. Also man kann da jetzt keine Server beim Windows-Boot mit hochfahren.
Das heißt, Tmux geht da auch nicht? So.
Nee, du musst halt diese Windows CMD-Exe da noch offen lassen. Ach, ansonsten geht alles kaputt.
Ja, das ist ja blöd.
Und das, keine Ahnung, da haben sie irgendwie so eine komische Begründung dafür angegeben, aber ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen, was das ist.
Because we hate Linux, but the people want it.
Wenn sie es hassen würden, dann hätten sie es nie so gut umgesetzt. Also die wollen ja schon, dass es Leute benutzen.
Naja, die wollen halt die Entwickler einfach bei der Stange halten. Ja. Kann ich schon verstehen. Gut, aber kommen wir zurück zu Nix. Was gibt es noch Tolles, was wir jetzt bisher vergessen haben? Nix-Packages sind wir soweit durch, oder?
Ja, also da gibt es halt einige Pakete unter Linux. Die Zahl, ob der... Na gut, ich habe ja mal aufgeschrieben, 13.000 Pakete für Linux 64-Bit. Das ist schon eigentlich ganz ordentlich. Und
das viel kommt aus diesen automatischen Umsetzungsdingen, oder? Also ich weiß nicht, wie viel ist Haskell? Haskell sind, glaube ich, 5000 Pakete oder so.
Das kann sein. Also es wird halt dieses ganze Haskell-Ökosystem, was es gibt, dieser Kabal-Package-Manager, der wird dann halt einmal so gepasst und nach Nix in Nix-Packages portiert und da wird halt das komplette Ökosystem dann nachgebaut. Also wenn man irgendwie irgendein Haskell-Paket installieren will, da gibt es das halt mit großer Wahrscheinlichkeit in Nix-Packages. Außer es baut jetzt irgendwie nie aus irgendwelchen Gründen.
Ja. Ja. Also das ist schon echt, echt krass. Also auch die Haskell-Entwickler, denke ich, die haben diesen Ansatz, quasi diesen funktionalen Ansatz, ne? Ich weiß nicht, darüber können wir vielleicht gleich nochmal reden. Die haben das quasi, die leben das ja schon davor und dann haben sie gesehen, so, oh, es gibt ein Betriebssystem, was einfach genau das macht, was wir programmieren die ganze Zeit. Und dann ist quasi der Weg zunächst halt relativ glatt gewesen.
Ja, also man muss jetzt kein funktionaler Programmierer sein, um Nix zu benutzen. Also ich mache jetzt halt auch, eigentlich benutze keine funktionalen Programmiersprachen großartig. Also Nix ist im Prinzip die einzige funktionale Programmiersprache, die ich da benutze. Und es gibt so ein paar so Begrifflichkeiten, die so aus dieser funktionalen Programmiersprachen-Community da so mit Nix drin landet. Also da muss man dann erstmal nachgucken, was das jetzt bedeutet. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also es gibt ja zum Beispiel bei Haskell dann irgendwie, dass man irgendwelche Monoide und diese ganze Kategorie-Theorie da auspacken muss. Ach, das so schlimm ist es halt nicht. Solche Sachen gibt es halt nicht. Also.
Ja. Also,
aber das merkt jetzt ein normaler Anwender, würde das nicht merken.
Also es kommt drauf an. Also,
ich meine, wo spielt der funktionelle Ansatz dann jetzt eine Rolle?
Es kommt, es ist dann, sobald du deine eigenen Snippets baust, sobald du deine eigenen Pakete einbringen möchtest oder selber verwenden möchtest, dann musst du halt auch nichts als Programmiersprache verwenden. Und dann kommt es schon relativ schnell zu so ein bisschen Umdenken. Es ist halt nicht dieses prozedurale, okay, ich mache das und dann mache ich das und ich mache und dann das, sondern man hat quasi eine Funktion, die bekommt irgendwelche Eingabewerte und diese Eingabewerte werden dann in bestimmten Teilen von deinem Snippet verwendet und am Ende putzt dann ein Paket raus, was quasi dem entsprechen sollte, was du dir wünschst. Es sieht, wie gesagt, es sieht ein bisschen aus wie JSON plus Lambdas. Lambdas sind quasi anonyme Funktionen. Und so kann man sich das auch ein bisschen vorstellen.
Also man kann sich halt, wenn man jetzt irgendwas Neues paketieren will, häufig irgendwie ein anderes Projekt schnappen, was jetzt so ähnlich ist vielleicht von einem Bildsystem oder so, kopiert sich das einfach und muss dann sich eigentlich über diese Programmiersprache erstmal gar nicht so viel Gedanken machen, sondern erstmal eher diese Bildabstraktion ist ja dann so, dass man dann irgendwie so ein Shell-Skript hat und dann irgendwie so Phasen überschreibt. Also es gibt zum Beispiel eine Bauphase oder eine Installieren-Phase und eine Konfigurationsphase und das sind halt immer so kurze Zeichenketten, wo dann so Shell-Befehle drinstehen und da kann man halt irgendwie seine ganz normalen Shell-Kommandos da reinschreiben und muss sich halt jetzt um die funktionalen Aspekte gar nicht so die Gedanken machen.
Ja. Aber
okay. Also ihr meint, da kommt auch jemand mit klar, der jetzt von funktioneller Programmierung einfach keine Ahnung hat.
Also ich bin damit relativ gut zurechtgekommen. Also ich komme ja auch aus einer ganz anderen Welt eigentlich. Ich komme eigentlich aus der Welt von Python und quasi prozedural verstehe ich, ja, so nacheinander Dinge passieren Dinge. Aber der Einstieg war halt trotzdem schon ein bisschen holprig. Das war halt auch vor 2,5 oder 3 Jahren oder so, wo ich damit angefangen habe. Und wenn man damit mehr Dinge tut, wird alles viel einfacher. Man hat dann bestimmte Sachen schon gesehen, man versteht bestimmte Probleme, die sich quasi aus dieser Sprache ergeben. Man versteht, wie Dinge zusammenhängen und wie gesagt, auch solange man nichts selber bauen muss, ist auch alles total cool. Ja. Also solange alles funktioniert,
ist super. Aber solange man auch Sachen, also man kann sich halt auch Sachen selber einfach bauen, also das... Wenn man das nie macht, das ist schon halt schon eine Mächtigkeit, die man da, so eine andere Kontrolle, die man über sein System hat, wo normalerweise arbeitet man auch gerne gegen die Pakete, die so installiert sind, dass man irgendwie Sachen anders haben will und dann muss man irgendwie erstmal Aufwand betreiben, das anzupassen, das geht halt relativ einfach.
Genau. Also wie zum Beispiel den Jack-Support. Oder ein Realtime-Kernel, sowas. Das ist halt quasi, man sagt, okay, ich hätte jetzt als mein Linux-Kernel, hätte ich gerne einfach einen Realtime-Kernel und dann baut quasi, dann baut dein Computer halt einfach den Linux-Kernel dafür, ohne dass du dich, dass du das viel verstehen musst, was dafür bestimmte Flags irgendwo gesetzt werden und wo deine Header sind oder so. Sondern es ist halt, auf dieser abstrakten Ebene ist es dann halt auf einmal richtig, richtig cool, dein System zu beherrschen. Und du wirst nicht mehr von deinem System beherrscht. Ja, also es ist halt schon echt eine richtig, richtig coole Sache. Richtig viele Möglichkeiten, die sich halt einfach nur daraus ergeben, dass du Pakete selber bauen kannst. Und dass du Sachen anpassen kannst.
NixOS selber gibt es halt immer, ist halt so kein Rolling-Release-Modell, sondern es gibt halt so jedes Jahr 2 Releases. Wir sind aktuell in der Stabilisierungsphase für 17.09. Also was dann quasi jetzt über den September, es wird halt über einen Monat hin, wird halt, wenn halt wird halt der Paketstand erstmal so eingefroren. Also das heißt, also keine größeren Sachen, die jetzt irgendwas kaputt machen würden, werden dann nicht mehr zurückgeführt, sondern wird eigentlich der Fokus darauf gelegt, dass die Sachen, die da sind, halt alle funktionieren. Und ja, dann kann man sich dann halt zweimal im Jahr upgraden auf das neue System.
Genau, aber so Security Patches gibt es natürlich trotzdem für diese Releases. Also es ist nicht so, dass es komplett eingefroren wird, sondern halt nur keine großen Sprünge von Versionen. Wenn man so ein bisschen so wie bei Debian auf Schmerzen steht, dann kann man sich auch den Unstable-Kanal reinziehen. Ist halt öfter mal was kaputt. Aber so ist halt mit Unstable.
Okay, und was beinhaltet dann so eine neue Version? Also ein neuer Firefox, eine neue glibc, neues Gedöns?
Ja, genau. Also es wird weniger gepatcht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie bestimmte Software, also meine Releases macht, also wo jetzt selber irgendwie Bugs gefixt werden, dann werden halt diese Minor Releases so als Ganzes zurückgeportiert. Zum Beispiel bei Nginx gibt es ja verschiedene so LTS-Releases und also diese LTS-Releases werden halt so 1:1 übernommen, aber es wird jetzt irgendwie nie dieses Default Nginx wird jetzt nie auf ein neues Major Release umgebaut. Beziehungsweise es gibt auch so Sachen in der Konfiguration, also wenn man in diesen Modulen, da kann man ja auch verschiedene Optionen setzen und innerhalb eines Releases lässt man eigentlich diese Module ganz, also da werden keine Breaking Changes mit drin verarbeitet.
Ja, so ein typisches Modul, was halt so ein toller Case ist einfach, ist das, finde ich, das Nginx-Modul. Das Nginx-Modul beschreibt, wie die Konfiguration von deinem Nginx, von deinem Webserver aussehen soll. Und der Nginx hat so ein paar, hat ja quasi eine eigene Konfiguration und die beschreibt, welche Ports sollen aufgemacht werden und wie werden irgendwelche Requests geroutet. Und die komplette Konfiguration ist in Nix-Packages als Modul verfügbar. Das heißt, man kann quasi alle Aspekte von dieser Konfiguration ändern. Und man kann, wie wir schon vorher gesagt haben, man kann die Konfiguration splitten. Das heißt, man sagt, okay, ich habe hier meinen eigenen Blog, der läuft auf dem einen Server und ich habe meinen, keine Ahnung, was für einen Kumpel, habe ich was, einen anderen Webserver. Und die sind erstmal beide auf zwei verschiedenen Computern. Aber es ist quasi trivial, diese beiden Konfigurationen zusammenzuführen. Und das bietet halt nur Nix Packages bzw. Nix OS, dass man Konfigurationen zusammenführen kann, ohne dass sie brechen. Beim Nginx ist es auch noch so, es gibt ja dieses, oh, ich will gerne SSL haben, so wie alle Leute. Und für Nix Packages gibt es eine Option, die heißt Enable ECMI. Und dann sagt man, Enable ECMI ist gleich True. Und dann wird für diesen einen Host, den du konfiguriert hast, halt SSL enabled. Und der und Nixos sorgt dafür, dass der Timer für diesen ECMI-Client gesetzt wird in Systemd. Dann sorgt er dafür, dass die Pfade alle angepasst werden in deinem Nginx. Und dann wird das quasi alles zusammengebracht. Der Pfad zu dem Zertifikat wird gesetzt, richtig. Und dann hat man auf einmal SSL für deinen Server aktiviert, ohne irgendwas krass denken zu müssen. Und das ist.
Ach, Let's Encrypt-Zertifikat.
Genau, Let's Encrypt in dem Fall. Ja, genau. Es wird einfach Let's Encrypt aktiviert, weil es so einfach, ja. Und nicht so, oh, soll ich das jetzt wirklich machen? Müsste ich mir jetzt irgendwie anschauen, wie das genau funktioniert? Und habe ich so einen komischen Daemon, der irgendwas macht? Braucht man nicht mehr drüber nachzudenken, sondern man sagt einfach nur, ich will es enabled haben und wenn die URL passt, wo der Server aus erreichbar ist, dann funktioniert es einfach. Und ich meine, wie geil ist das denn?
Also was jetzt mir am Anfang so ein bisschen das, wo ich dann gesagt habe, wow, hier will ich bleiben. Also ich hatte standardmäßig war irgendwie in dem alten Release NTPD, der Standarddienst für Zeitsynchronisation und ich wollte auf Systemd Timesync.d wechseln. Da habe ich dann halt gesagt, services.timesync.d.enable/true. Und was dann passiert ist, dass der irgendwie den NTPD gestoppt hat, den Timesync.d gestartet hat und im Prinzip auch das Paket quasi entfernt hat. Also das so, dass es halt nicht mehr aktualisiert wird und dann irgendwann rausfliegt. So auch diese, dass dann auch aufeinander aufbaut, dass man dann irgendwie, es gibt dann auch so verschiedene Checks für die ganzen Optionen, also welche Werte zum Beispiel verwendet werden können. Und es gibt dann, wenn man das Update einspielt, wird das dann auch überprüft, dass man jetzt keine Konfigurationsfehler macht. Zum Beispiel hatte ich mal was, ich habe mal ein Firewall-Modul geschrieben, das hat dann im Prinzip die Konfiguration beim Bauen gecheckt, ob die Syntax richtig ist und wenn das nie gebaut hat, dann wird das halt auch gar nicht erst versucht einzuspielen und ja sowas, also man kann halt schon so Fehler vermeiden, bevor man irgendwelche Dienste anfängt neu zu starten.
Genau. Also mit diesen Optionen hat man dann halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist eine, ich hätte gerne als Option eine Liste von Zeilen zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Konfiguration bearbeiten will. Oder ich hätte gerne eine Option, das ist nur eine Zahl, zum Beispiel wenn es ein Port ist, dann kann man das dort an der Stelle quasi festlegen. Und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was vom Benutzer quasi konfiguriert wird, dann baut es halt auch nicht. Dann wird das System nicht umkonfiguriert. Und ich denke, einige hatten das schon, dass sie an irgendeiner Konfigurationsdatei rumgefuscht haben und dann bam, SSH geht nicht mehr. Und ich so, oh, das war jetzt nicht so eine gute Sache. Ja. Und sowas kann halt durch diese Options, dieses Modulsystem viel, viel schwieriger passieren. Natürlich kann es immer noch sein, wenn es man kann immer noch alles hinfuschen, aber man hat hier wenigstens die Möglichkeit, das richtig zu machen.
Und das System würde dich dann einfach warnen, hier irgendwas stimmt
nicht. Es würde dich nicht warnen, es würde sagen einfach, geht nicht, funktioniert nicht.
Geh einfach weg. Geht nicht.
Ja.
Geh weg.
Mach's richtig und dann können wir nochmal gucken.
Okay. Jetzt hatte der kurz gesagt, Nixos kommt, wird zweimal im Jahr released, kommt also demnächst in der Version 17.09 raus. Aber Nixos ist ja jetzt nicht nix, das heißt, Und wir hatten ja das Beispiel mit Nginx. Also es gibt halt eine feste Version Nginx in der 17.09 dann. Wenn ich jetzt aber eine neuere Nginx-Version haben will, kann ich mir die trotzdem dazu bauen und installieren, oder?
Ja, also man kann
also
auch...
da bin ich nicht fest.
Man kann auch sagen, man kann sich diesen Paketstand, also dieses Nix-Packages zum Beispiel von 17.09 wieder importieren einfach. Sagen, jetzt will ich aus dem Modul das Nginx-Paket haben und das jetzt benutzen, um mein Nginx-Modul damit zu konfigurieren, und dann würde der das dann halt aus dem anderen Release mit rausziehen.
Genau. Und dieses Modulsystem bietet quasi oft die Möglichkeit zu sagen, okay, welches Paket will ich denn wirklich verwenden, was denn soll denn diese Funktionalität bereitstellen? Und das kann man dann halt in dem Fall einfach austauschen.
Könnte dann irgendeine Version sein, also Nginx-Version 12, 13.
Genau, und wenn du ein ganz bestimmte Version hast, kannst du das auch so weit anpassen, dass du sagst, okay, ich baue auf dem Snippet für Nginx auf, aber ich überschreibe die Quelle von Nginx, also was als Source-Code hergenommen werden soll. Ich überschreibe nur diesen Teil, alles andere soll beim Gleichen bleiben, also diese ganzen, wie es genau gebaut wird. Nur, dass eine Quelle eine andere ist, und dieses Paket, was dort dann rauskommt, das möchte ich verwenden für meinen Service. Und das ist halt sehr, sehr einfach. Es ist nicht so, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Opt installieren und dann muss ich die ganzen Pfade anpassen und irgendwie den System-D-Service anpassen und keine Ahnung, was für Sachen noch, sondern es ist alles in einer Konfiguration quasi.
Das geht da aber auch häufig nie. Also wenn man jetzt also ich kenne zum Beispiel jemanden, oder wenn man sich entwickelt mit dem Clang C-Compiler, C++-Compiler da, dann hat man irgendwie bei Debian zum Beispiel ein Paket für Clang 3.4 und ein Paket für Clang 3.6, und dann installiert man halt beide. Die Pakete bei Debian sind dann irgendwie so ausgelegt, dass es dann in verschiedenen Verzeichnissen landet. Und dann hat man aber irgendwie das Problem, dass man irgendwie andere Tools hat, die dann wieder darauf zugreifen, und denen muss man dann immer erstmal irgendwie versuchen beizubringen, dass jetzt die richtige Version nehmen. Das Problem ist ja dann auch, wenn man irgendwie alle Libraries und Userlib hat, dass man dann irgendwie ja den Programmen beibringen muss, dass die dann die richtige Version sich da rausziehen.
Genau, dass die irgendwie aus Opt hernehmen oder so, wo auch immer das dann liegt, ja. Genau. Was ich gerade noch als Use Case habe, weil es noch nicht so richtig in Nix Packages in Unstable ist, gerade das Paket WVDAL kaputt. Ich benutze gerade Unstable, weil ich auf Schmerzen stehe. Das Problem ist quasi, ich brauche WVDAL, weil ansonsten habe ich kein UMTS. Und UMTS ist für mich sehr wichtig, weil ich habe einen Laptop und ich fahre mit der Bahn und ich muss es benutzen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe für dieses eine einzelne Paket die eine ältere Version von Nix Packages genommen. Ich ziehe das in meine Konfiguration rein. Ich sage, benutze für dieses das Paket aus Nix Packages alt, und kann das dann quasi in der restlichen Konfiguration hernehmen. Und das sind irgendwie, wie viel sind es? 6 Zeilen, um den alte Nix Packages Revision zu verwenden und WVDAL davon zu nehmen. Und so habe ich ein WVDAL aus einer älteren Version, aber alles andere, mein komplettes restliches System, ist quasi der Unstable.
Gott sei Dank Unstable.
Ja, genau.
Gott sei Dank Unstable.
Ist Gott sei Dank Unstable, genau. Und okay. Also diese Freiheiten bekommt man dann halt auf einmal, weil es so einfach ist, das zu machen.
Ja, man kann dann halt auch gucken, wenn man zum Beispiel sein System upgraden will, kann man ja dann auch zwischen den Releases wieder hin und her springen, wie man lustig ist. Also man kann ja einfach mal probieren, ob das Upgraden funktioniert, und wenn das irgendwie meinetwegen irgendein Dienst funktioniert nicht so richtig und es irgendwann, meinetwegen hat jemand einen Fehler eingebaut oder so, dann kann man sich das dann halt wieder auf den alten Paket Versionsstand dort zurückspringen und dann nächstes Wochenende weitermachen oder sowas.
Genau. Wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt Studio Link, ja, und das ist kaputt gegangen, weil ich irgendwas gemacht habe in meinem System, und das ist halt irgendwas anderes, dann sagt man, okay, kein Problem, ich nehme einfach das von der alten Version. Und bei vielen Programmen ist es tatsächlich so, dass du das dann direkt aus dem Nix Store starten kannst. Also das ja, es liegen ja alle Sachen immer in Nix Store. Und da liegen dann halt auch entsprechend die ganzen Executables und da liegen dann halt, keine Ahnung, drei verschiedene Studio Link und die kannst du dann einfach, kannst du halt dies ein anderes verwenden, ohne dass dir das Schmerzen macht quasi. Ist natürlich wieder super hingecheatet, aber es wird funktionieren.
Und wie wähle ich jetzt aus, welches Studio Link ich dann zum Beispiel verwenden will?
Also man hat da als Nutzer und auch systemweit gibt es halt die sogenannten Profile und man installiert sich halt Sachen in sein Profil rein und dann wird das in den bestimmten Pfad rein, wenn die ganzen Sachen so reingesimmelinkt. Also es gibt dann halt auf Systemebene gibt es den Run
Genau, es liegt dann quasi, ich glaube, es ist sogar für den Root-User auch. Ich glaube, das ist sogar auch für den Root-User, der
jetzt ja, das genau. Gleiche Profil. Es gibt dann halt einen Pfad, wo alle Programme, es wird so ein globales Bin zusammengebaut, wo dann alles reingesimulinkt wird. Genau. Und das Gleiche gibt es dann halt auch nochmal für Nutzer. Und dann hat dann halt, wenn man als Nutzerprogramm installiert, hat das eine Priorität, weil das im Pfad weiter vorne steht, also eine Paarvariable. Und damit kann man dann halt halt so Systemprogramme installieren, die alle Nutzer sehen und in sein eigenes Nix-Profil Dinge rein installieren, die dann nur in .nix / profile / bin oder so liegen.
Genau. Der Pfad ist Run Current System SW, also Software. Und dort ist dann ein Bin-Folder, ein ETC-Folder, ein Info- und Lib-Folder quasi. Und diese ganzen Dateien, die da drin sind, sind nicht die echten Executables, sondern sind nur die Symlinks auf den Nix-Store. Und so klebt man sich quasi sein Profil zusammen. Das heißt, man kann das auch relativ leicht wegwerfen und neu machen, weil halt alles nur Symlinks sind. Und man hat quasi ein riesiges gesymlinktes Current System und man kann dieses einfach auswechseln, indem man diese Symlinks halt ändert. Indem man, oder den Symlink darunter und dann das Profil ändert. Genau, und so bekommt man quasi alles in seinen Pfad hinein.
Genau. Es gibt es dann halt auch für verschiedene andere Sachen. Es gibt also verschiedenste Variablen, die man setzen kann. Zum Beispiel bei Python-Bibliotheken gibt es dann den Python-Path, um die Module festzulegen. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen setzen. Also wenn man diese Nix-Shell benutzt, was so eine Art temporäres Profil ist, dann wird halt innerhalb dieser Shell-Sitzung werden halt die Umgebungsvariablen gesetzt, wo dann noch zusätzliche Programme zugefügt werden zu den global installierten Programmen und die sind dann aber nur in dieser Shell-Session sichtbar. Also sobald man die Shell wieder zumacht, sind die Programme dann, die sind zwar dann auch da, aber die kann man dann halt nicht mehr direkt aufrufen.
Genau, also es ist was, um temporär Programme auszuprobieren, was damit zu machen und dann hinterher wieder zu vergessen.
Genau. Also wenn ich zum Beispiel Pull-Requests merge, also wenn jemand irgendwie ein neues Paket hinzubaut, dann durch die in der Regel in so einer Nix-Shell starten und kann dann halt gucken, ob jetzt die ganzen Dateien da vernünftig aussehen und ob die Programme starten und so weiter.
Und wie funktioniert denn dieser Cleanup? Also wer räumt da wann wie dann auf?
Also wenn man jetzt unter NixOS ist, da gibt es so einen Timer, das ist ein Deep-Timer, den man dann konfigurieren kann. Das heißt dann, es gibt dann so einen Befehl dafür, den kann man auch manuell starten. Und da wird dann halt das alles aufgeräumt, was nicht mehr irgendwo als installiert markiert ist. Also wenn man das in sein Profil da rein installiert hat, oder beziehungsweise es gibt noch so einen alten Bootloader-Eintrag, der jetzt auf ein Paket referenziert, dann bleibt der bestehen, aber sobald man diesen Bootloader-Eintrag da löscht, kriegt das halt dieser Aufräumprozess mit und räumt diesen Nix-Store-Pfad, der da nirgendwo mehr benutzt wird, auf.
Ja, oder halt, ja, genau. Also in dem Fall, genau, es liegt halt alles an diesen Symlinks. Wenn die Symlinks auf nichts mehr referenzieren, dann sind quasi die Pakete darunter dangling und dann können die aufgeräumt werden.
Jetzt habt ihr gesagt, NixOS liegt bald in der Version 17.09 vor, aber Nix hat sicher auch eine Versionsnummer. Wie Wie ist da der aktuelle Stand?
Gerade haben wir die 1.11.
Ich glaube 1.11, ja.
Die 1.12 ist jetzt schon eine ganze Weile in Entwicklung. Ich weiß gar nicht, seit 2 Jahren oder so, anderthalb Jahren.
Dafür wird alles besser.
Also ich weiß, es gibt irgendwie noch, ich kenne irgendwie gerade nicht so eine richtige Roadmap, aber was dort auf jeden Fall passieren soll, ist, dass aktuell sind so viele, es gibt so viele Befehle irgendwie, nix-env, nix-shell und so weiter, das soll alles in einem Befehl zusammengeführt werden, der da nix heißt. Also die alten Sachen bleiben halt großteils bestehen, aber es gibt halt nochmal so einen Befehl, der das zusammenfasst und die so eine einheitliche Kommandozeilen-Syntax hat, so wie bei Git. Und ja, also es gibt...
Schneller, weiter, besser.
Ja, also vielleicht kommt das, ich wurde das vorgestellt auf der NixCon, die im Oktober ist. Und zwar gibt es halt eine Konferenz in München. Ich glaube, die Anmeldung ist schon durch. Die müsste schon, wahrscheinlich schon die ganzen Tickets weg. Und da treffen sich halt die ganzen Nix-Entwickler und auch irgendwie Leute, die halt Nix benutzen. Und es gibt halt Vorträge und ja, diese halt die Konferenz so ist. Also ich werde dann auch dort sein.
Genau. Also ist auch tatsächlich eher eine Entwicklerkonferenz. Also es geht viel darum, quasi, wie geht's weiter, was ist der aktuelle Stand, was läuft gut, was kann man besser machen. Genau, deswegen war es auch so, dass die ersten Tickets an die meisten, also die Leute, die am meisten contributed haben, quasi erstmal rausgegangen sind. Ich glaube, du warst da in Top 10 oder was, relativ weit oben.
Ich glaube, 17, Platz 17 oder so.
Oh, 17, okay. Ja, also ging quasi erstmal an die Top-Contributor raus und dann wurde es quasi immer weiter, je mehr Contributions du gemacht hast, desto eher konntest du dann auch auf die, konntest du dann halt auch ein Ticket bekommen. Aber ich glaube, am Ende waren trotzdem noch Tickets übrig.
Ja, ich glaube, also der es gibt halt noch so einen zweitägigen, also die Vorträge konnte man, glaube ich, noch rein, aber dann gab es noch irgendwie so eine 2 Tage an Nix-Projekten hacken. Ich glaube, da waren bloß ein paar Plätze. Das war dann irgendwie voll. Naja.
Ja, im Kaffeenetzwerk. Oh ja, da war ich auch schon mal.
Sind die nett?
In München.
Mhm. Also da treffen sich dann auch irgendwie Firmen, die das dann irgendwie einsetzen. Also es ist halt bei Firmen auch recht beliebt, wenn man irgendwie seine Infrastruktur damit besser in den Griff bekommt. Und die sagen dann gibt es halt Vorträge, wo sie dann über ihre Erfahrungen reden, wie die das dann im Betrieb eingesetzt haben.
Was sind so große Firmen, die Nix Package oder Nix was verwenden?
Also ich weiß, bei Tumblr gibt es auf der Konferenz gibt es einen Vortrag von Ihnen, der das bei Tumblr benutzt.
Dann natürlich Mozilla.
Ja, stimmt, es gibt so einen Mozilla-Entwickler, ich glaube Rust, wird Firefox damit gebaut?
Also die machen ganz, ganz viel im Bereich Continuous Integration, also es kann schon sein, dass es davon auch wirklich gebaut wird. Und da ist auch, wo Nix immer als erstes mit eingesetzt wird, aber meistens ist es nicht so, dass man das komplette Betriebssystem wechseln kann. Aber so in eine so Continuous Integration Pipeline so mit reinschmuggeln, das funktioniert.
Das ist ja, da gibt es, glaube ich, auch einen Vortrag drüber, wie man Nix auf Arbeit irgendwie mit heimlich benutzen kann, ohne dass es jemand mitkriegt.
und wenn sie es dann mitbekommen, dann ist es zu spät. Weil dann geht es nicht mehr raus. Weil dann kann man die Continuous Integration Pipeline nicht mehr anfassen. Nee.
Also, es tut dann noch, also muss man
ja nicht anfassen. Ja, ist ja auch geil, also da kann man ja nichts sagen.
Ja, also ich glaube von den Firmen, es gab mal so eine Liste auf Reddit, oder also viele von den Firmen sind jetzt nicht so bekannt. Das ist nicht so, dass da irgendwie Microsoft oder Amazon oder so nichts im großen Stil verwenden würde.
Ja. Mayflower ist, glaube ich, da, wo der Elko ist, oder?
Oder ist sitzen die in München oder wo sind die eigentlich?
Ja, das ist auf jeden Fall, hört sich Englisch an, aber es ist Deutsch. Ja. Deutscher Bereich jedenfalls.
Gut, aber trotzdem ist die Community in den letzten Jahren gewachsen und es kommen auch immer mehr Firmen zu. Und wir hatten ja schon.
Ah, nee, Logic Blocks ist der Elko. So. Und ja. Mayflower ist hier in Deutschland.
Das war, wo F-Platz oder so mit dabei ist.
Ah, ja, genau. Und natürlich Nixcloud. von dem Yoshi.
Also Zahlen habe ich irgendwie nicht so viele, wie viele Leute eigentlich so insgesamt nichts benutzen.
Ja, aber Contributor ist ja schon eine gute Zahl, kann man ja sagen.
Also es sind, ja. Wenn man normalerweise in irgendwelchen Projekten, wenn man guckt, wie viele Leute tragen wieder was zurück, dann ist das ja immer bloß ein kleiner Bruchteil. Also man kann das ja dann irgendwie mindestens mal 10 nehmen oder so. Ja. Um dann die endgültige Zahl zu haben.
Ja, also ich verlinke das hier einfach mal mit. Die Contributor Statistics, die sieht man auch einen relativ schicken Graphen, wie viel quasi contributed wird. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Sieht man auch, wo die Leute wann was gemacht haben, wann sie dazugekommen sind. Sehr schön. Das ist eine schöne Grafik. Grafiken sind immer super. So, wo mache ich denn das jetzt so? Ah, da. Perfekt. Was jetzt auch neu zu Nix Packages dazugekommen ist, ist die Unterstützung für ARM64. Da ist relativ viel passiert. Ich weiß aber nicht, was der aktuelle Stand ist, ob man es schon wirklich hernehmen kann.
Also es gab irgendwie in der Tat jetzt mal bis am Wiki-Artikel mal was dazu geschrieben. Also läuft irgendwie auf Raspberry Pi 3 und es gibt halt insgesamt noch nicht so viele so ARM64-Board, die meisten sind halt noch irgendwie ARM 7. Deswegen, also ich sehe jetzt auch noch nie so viele Sachen, die jetzt speziell gepatcht werden, dass das jetzt für ARM64 besser funktioniert oder so. Also ich habe selber auch noch keine Hardware dafür, also ich könnte das auch gar nicht so richtig testen.
Ja, aber das Coole ist halt, wenn man dann auf dem Stable Channel ist, dann wird das aktuell von der Hydra gebaut, jedenfalls quasi die Core-Pakete.
Na, alles wird gebaut.
Alles wird gebaut.
Also alles, was baut, das baut.
Alles, was baut, das wird gebaut, genau. Ja, das, klar.
Ja, also hoffe ich auch mal, dass da vielleicht dieses Jahr nochmal, oder ja, bis zum Ende des Jahres, dass es da vielleicht nochmal irgendwie offizielle Images gibt für Raspberry Pi oder so. Ansonsten muss ich dann nochmal nachgucken, ob ich da mal irgendwo ein. Ich glaube, dieses Image wird ja wahrscheinlich bestimmt schon irgendwo gebaut, das wird halt nicht so richtig verlinkt.
Ja, also es gibt auf jeden Fall den Snippet, aber man kann es halt nur bauen auf ARM64.
Ja, das ist das Putzremi-Problem.
Ja, genau, das ist das Problem, ja. Ja. Und auf dem Raspberry Pi bauen ist halt auch so eine Sache, so kannst du schon machen, aber du kannst ja auch halt eine Woche frei nehmen und das machen.
Na, man muss es halt nicht komplett bauen, es ist halt nicht nur das Image bauen. Also, ja. Aber gut, die I.O.-Performance von so einem Raspberry Pi ist jetzt auch nicht so
dran. Ja, shit.
Aber das dauert dann halt, es gehen Stunden, das sind dann halt schon ein paar Minuten mehr wahrscheinlich. Ja.
Ja, also es geht auf jeden Fall in alle Richtungen weiter. Also
wenn man mit
nichts anfangen.
Ja. Wenn man so mit nichts anfangen will, das kann man sich halt auch ganz normal installieren. Und im AOR, im Arch gibt es, glaube ich, ein Paket für Nix. Und es gibt doch so eine Einzeiler, wo man das von Curl in seine Shell reinpipt. Und dann
oh ja.
So wie sich das gehört. Kannst auch erst in eine Datei reingucken, dann verify und dann wieder SHA-256-Summe oder sowas.
Einfach. Nee, einfach direkt aus dem Internet rein.
Ja. Und das macht halt nicht so viel, also es ist halt relativ isoliert vom restlichen System. Also es lebt im Prinzip in /nix in einem System und wenn man irgendwie keine Lust mehr auf nix hat, dann löscht man das Verzeichnis und ist dann wieder alles los.
Okay, ich muss dann halt nur mein Path jeweils anpassen, dass er die Sachen nimmt oder macht er das automatisch?
In der Regel, also wenn man es unter nicht NixOS-System installiert, dann fügt man noch in der Zeile Shell-Konfiguration hinzu, die dann so ein Profil sourced, also wo dann die ganzen Pfadfolgen gesetzt werden. Und ja, das muss man halt noch mit rausnehmen und dann ist das auch gut.
Ja, genau. Also es ist relativ verhalten. Also es ist nicht so wie andere Konfigurationssysteme oder andere Paketmanager, die sich halt dann irgendwo reinkrebeln.
Und es ist halt auch so, wenn man zum Beispiel Programme hat, die jetzt andere Programme brauchen, dann ist das meistens so, dass die Programme einen eigenen Path haben. Also da gibt es so einen Frapper, so einen Shell-Frapper drumherum. Und dann wird das auch wirklich wieder aus nichts benutzt. Also nee, dass man dann irgendwie, zum Beispiel man hat irgendwie Git und dann gibt es ja diese ganzen Git-Unterbefehle, das sind ja alles einzelne Shell-Skripte, dass das irgendwie durcheinander käme, dass man da irgendwie was vermischt. Also das passiert dann halt nie. Weil das, wenn man das aus dem Nix-Store, aus dem Nix-Profil daraus startet, dann sind die ganzen Programme eigentlich immer so angepasst, dass die dann noch die ganzen Abhängigkeiten wirklich wieder aus Nix rausziehen.
Genau, also es ist schon cool isoliert eigentlich. Also.
Gut, ich sehe schon, ihr seid auf jeden Fall auf der guten Seite der Macht und wollt das jetzt alle Nix zumindest nicht mal anschauen. Ja, wie gesagt, es klingt auf jeden Fall interessant, insbesondere wenn man dann halt diese Rollback-Funktionen und sowas benutzen kann und da jederzeit mal reinspringen kann. Und mit Nixos gibt es ja auch ein vollwertiges Linux quasi, was Nix als Paketmanager benutzt. Von dem, kann man es entweder erstmal so ausprobieren oder dann halt entsprechend gleich in die Vollen gehen und sich eine Linux-Distribution holen, die halt darauf oder ringsrum aufgebaut ist um Nix.
Also wenn man das volle Nix-Erlebnis haben will, da sollte man dann schon irgendwann mal die Nix-OS zu Nix-OS greifen. Also da hat man wirklich alles pur.
Und da ist auch egal, ob ich das jetzt auf dem Server, auf dem Laptop, überall benutze.
In der virtuellen Maschine.
In dem Container.
Genau.
Also ich würde sagen, so eine NixOS-Installation, so vom Komplexitätslevel. Es ist jetzt nicht so wie bei Ubuntu, dass man irgendwie alles doppelklicken kann, sondern man muss da schon mal irgendwie in eine Shell gehen, weil es fängt halt damit an, es gibt halt in dem Handbuch, ist so beschrieben, dass man halt am Anfang erstmal so ein paar Partitionen anlegt und die nach /mmount mountet und dann dort den Installationsbefehl startet und ja, also es ist, würde sagen, so vielleicht auf der Höhe wie Arch Linux oder so.
Ja. Außer, also ich würde sagen, ja, ist noch sogar ein Stück weiter drunter, weil man nicht so viele Sachen anfassen muss. Ja, man muss halt quasi das, zum Beispiel bei Arch Linux musst du am Ende immer den fucking Bootloader nachinstallieren, ja, und wenn du es nicht gemacht hast, dann bootet dein Scheißsystem. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war vor 2 Jahren so, oder vor 3 Jahren, wo ich es das letzte Mal gemacht habe. Jedenfalls ist es so, oh shit, schon wieder ein Bootloader vergessen. Na gut, dann halt nochmal in die Live-CD booten. Ja. Und das ist halt quasi, dadurch, dass alles in dieser einen Konfiguration drin ist, ist es dann auch klar, dass es gemacht werden muss und quasi hilft dir diese eine Config-File bedeutend. Also nicht irgendwie 5 oder 6 Files anfassen, sondern eine einzige.
Und es ist halt noch so, dass man, wenn man vergisst, den Bootloader zu konfigurieren, dass es dann einfach, dass ihn installiert, dass er einfach sagt, hier, du musst hier noch was angeben. Ich will hier entweder Krupp oder System-Deboot haben oder so weiter.
Oder du sagst, dass du es wirklich nicht willst, weil du weißt, was du tust. Ja. Das gibt es ja auch noch.
Okay. Do as I say. Okay, das ist diese Configuration.nix, die ich dann halt anlegen muss und genau, wo ich alle meine Einstellungen drin mache.
Also, ja. Also was mir Nix bzw. NixOS verkauft hat, war der Punkt, ich habe zwei Leute, mit denen ich quasi Sachen früher zusammen gemacht habe und die haben gesagt, okay, benutze NixOS und das ist super geil und ich habe dann gesagt, okay, was will ich denn, ja? Ich will irgendwie, dass mein System funktioniert und dann, okay, wie mache ich denn das, ja? Und die Antwort war, ich nehme einfach das, was einer von den beiden schon mal gemacht hat, ja, und ich copy-paste das einfach in meine Konfiguration rein und dann macht es genau das Gleiche. Und dann macht es genau das Gleiche wie bei denen und alles andere passe ich dann halt so weit an, dass es halt läuft, ja. Und dieses prozedurale, erstmal copy-pasten von irgendjemandem, der schon mal fast das Richtige gemacht hat, und dann das Anpassen ist halt schon echt ein cooler Ansatz. Und es ist nicht so, okay, jetzt musst du 20 Files anfassen in verschiedenen Dingern und alle, die schon mal zum Beispiel die PAM-Files angefasst haben, ja, die wissen, da muss man Angst haben, ja. Weil, wenn du das verkackst, ja, dann kannst du deinen Computer nicht mehr einloggen, ja. Und mit NixOS war das dann halt so weit abstrahiert, dass man sagen konnte, ich würde gerne als Authentication-Schritt für SSH einen dritten Faktor einstellen. Ja? Und dann sagt man einfach, quasi dritter Faktor, benutze TOTP, also Time-Based One-Time-Passwords, und dann hat das funktioniert. Und das ist halt schon echt super nice, ja.
Es gibt dann zum Beispiel auch ein GitHub-Repo, wo jetzt für verschiedene Hardware, also Plattformen und Laptops und so weiter, verschiedene Modelle, schon so ein Verzeichnis existiert mit Konfigurationen, die man braucht für diese Hardware, damit die funktioniert. Also es ist ja nicht immer alles im Linux-Kernel drin, weil man meinetwegen irgendeinen komischen Treiber für seinen WLAN-Chip braucht und so weiter. Dann kann man sich das dort rauskopieren und spart sich dann halt eine Menge Zeit, das alles selber sich so zusammenzusuchen.
Oder halt Kernel-Module kompilieren, ja. Das, was unter Arch Linux dieses, keine Ahnung, wie heißt dieses Paket?
DKMS.
DKMS, ja. Der größte Cancer, den es überhaupt gibt, ja. Weil manchmal baut es halt nicht, ja. Und man weiß nicht genau wieso und es ist halt kaputt. Nixos ist es klar, warum es nicht funktioniert, wenn es mal nicht funktioniert. Aber prinzipiell ist es so, es hat einmal funktioniert, das heißt, es wird für immer funktionieren. Wenigstens auf dem Level. Und wenn du quasi, wenn halt irgendwas ganz schlimm kaputt geht, macht man halt ein Rollback und wartet, entweder dass einer fixt es selber, oder man nimmt halt für immer die alte Version.
Es war aber bei Arch Linux so, dass dieses DKMS, dass man das irgendwie so manuell machen musste, weil dieser Pac-Man halt keine Hooks beherrscht hat. Das ist halt mittlerweile gefixt, aber das war halt mal so. Und ich habe halt schon immer irgendwie ZFS als meine Root-Partition. Und dann stand ich dann halt so da mit meinem Arch Linux-System, habe den Kernel aktualisiert.
And it's gone.
Und habe irgendwie neu gebootet und auf einmal kein ZFS mehr, gar nicht mein Root-Dateisystem nicht mehr bauen. Deswegen hatte ich immer dann noch so einen USB-Stick mit dem Arch Linux mit den ZFS-Treibern drin, damit es dann wieder geht. Und bei NixOS sage ich halt einfach, ich gebe halt einfach an, dass ich jetzt ein Dateisystem-Mount habe, der als Dateisystem ZFS hat. Und dann weiß halt NixOS, dass jetzt muss ich halt in den Kernel, den ich jetzt zum Booten benutze, auch ein ZFS mit reinbauen. Sonst bootet das Ganze ja nicht.
Genau.
Oder einfach ButterFS nehmen und keine ZFS und kein DKMS nehmen, dann geht es auch.
Also man braucht dann, es ist halt auch kein DKMS, es ist halt ein richtiges Kernel-Modul. Es ist schon vorgebaut von auf der Hydra und es wird dann halt bis nach runtergeladen.
Das ist doch bestimmt halb illegal.
Psst.
Also auf jeden Fall illegal.
Ja, auf jeden Fall illegal. Also das Ding ist halt, wenn man wenn es jetzt irgendwie zu dem Punkt kommen sollte, wo man das nicht mehr auf dem Server, auf Hydra bauen darf und verteilen darf, dann sagt man dann einfach, nimmt man dann einfach das Fleck raus, dass es auf Hydra gebaut wird und dann geht aber halt nichts kaputt, weil einfach jeder sich dann selber anfängt zu bauen, also weil nichts dann einfach selber anfängt, es zu bauen.
Ja, genau.
Das ist dann halt auch für proprietäre Programme so, die darf man dann halt oft als Betreiber nie weitervertreiben, also wenn man das Programm dann nie besitzt, zum Beispiel bei irgendwelchen Treibern oder irgendwelcher proprietäre Software, kann man dann halt in nichts gibt man halt nur die Bauanleitung rein und dann sagt man meinetwegen, entweder das lädt es halt, man darf das auch mit angeben, dass es runtergeladen wird oder es darf nie runtergeladen, es kann nie runtergeladen werden, weil es irgendwie hinter irgendeinem Login versteckt ist, dann muss man sich irgendwie erst einloggen, dann lädt man halt dieses Archiv runter, wo das Programm dran ist, fügt es seinem Nix-Store hinzu und dann kann man danach das Programm über Nix wieder installieren.
Genau. Also so ein typischer Fall ist da VirtualBox mit den Oracle Super Add-ons. Was ich bei mir gerade habe, damit USB 3 funktioniert, ist es so, man muss quasi erst diese Super Extensions runterladen. Das kann man quasi mit Nix machen, sagt man Nix Prefetch und dann die File halt und dann den Build wieder anstarten und dann baut dein System halt VirtualBox zusammen. Dadurch, dass mein Laptop halt nicht der super pornöseste Maschine ist, wird es bei mir auch auf dem Computer quasi vom Kumpel gebaut. Und der bietet es dann wieder entsprechend als Binary Cache an, also als Binärdatei und dann kann mein Laptop es nur noch runterladen und hat nicht irgendwie 2 Stunden lang VirtualBox gebaut. Und das ist halt schon echt eine coole Sache. Genau, dieser Zwischenschritt einfach selber bauen, dann geht's halt.
NixOps könnten wir eigentlich noch erwähnen an der Stelle.
Ah ja, das können wir machen.
Also NixOps ist dann was dieses Infrastruktur als Code verwirklicht, also dass man so die ganzen verschiedenen Providern, also Hetzner oder Amazon oder DigitalOcean oder so weiter, die haben ja halt alle irgendwie eine Schnittstelle, um zu konfigurieren, dass man jetzt irgendwie einen Server sich mietet oder erstellen kann mit und Netzwerk dazu konfiguriert. Das macht dann halt NixOps. Und was man dann halt, dann gibt es halt diese Schnittstelle, dass man noch sagen kann, ich will es auf diese Hardware, die ich jetzt parametrisiert habe, will ich jetzt die folgende Software installieren, und dann gibt man halt seine NixOS-Konfiguration an für jede Maschine, kann dann halt auch Konfigurationen zwischen verschiedenen Maschinen teilen, also die kann ja dann meinetwegen auch identisch sein, wenn es einfach ein Dienst ist, der mehrmals repliziert werden muss, und dann wird das halt gebaut und ja, über diese Schnittstellen, über SSH oder was auch immer man da hat, wenn es meinetwegen ein VirtualBox-Container, VirtualBox-VM ist, die man jetzt mit Software bespielen will, kann man das dann über NixOps darauf deployen.
Ist das ein eigenes Kommando oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ist so ein eigenes Projekt. Es ist auch ein, gar nicht, hat eigentlich mit dem Nix-Paketmanager erstmal nie so viel zu tun, ist halt in Python geschrieben, und das nimmt halt so eine, auch so eine Nix geschriebene Konfiguration, wo dann drin beschrieben wird, ich will jetzt zum Beispiel einen Server mit 2 GB und der IP-Adresse oder so, oder holt ihr eine IP-Adresse bei dem Provider, und dann sagt man dann NixOps Deploy, und man gibt dann halt auch diese Konfiguration noch mit an, wo dann ja, dass die NixOS-Konfiguration dann mit hochgeladen wird.
Genau, das ist so ein bisschen so wie dieses AWS, also dieses AWS-Tool, nur für ganz, ganz viele Provider. Und ich meine, das ist schon echt, also das ist auch eine der coolen Sachen. Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, außer halt lokal nur quasi einmal für VirtualBox mal was gestartet. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dort dann so komplett so eine komplette Infrastruktur viel, viel einfacher hochziehen kann, quasi auch migrieren kann von einem Provider zum anderen, einfach nur, weil alles quasi in der gleichen Sprache schon bereit liegt, und das Einzige, was man wechseln muss, ist quasi der Provider.
Also das ist im Prinzip, was es hinzufügt zu Nix, ist das, was zum Beispiel Terraform anbietet, also so ein andere Software von HashiCorp, die dann halt so die ganzen Provider-Schnittstellen implementiert und nur eine Konfiguration zusammenfasst. Also ich habe es mal benutzt für Google Cloud, weil man dort irgendwie kostenlos sich VMs erstellen kann oder so, eine VM erstellen kann. Ja. Ich habe da auch mal was per SSH, habe ich auch eine Maschine, wo ich dann die Konfiguration noch rüberlade. Also ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen in Zukunft.
Genau. Okay. Ja, habt ihr noch was zu erzählen? Ansonsten?
Wir haben so viele Sachen noch zu erzählen, aber wie?
Ja, ich meine jetzt zu Nix, nicht so zu deinem Leben.
Und, oh, ups. Okay, dann machen wir das später.
Ich bin auch so ein bisschen erkältet eigentlich.
Aber dafür hörst du dich sehr gut an.
Ja.
Ja. Ja, also was es noch gibt als coole Projekte, können wir ganz kurz drüber gehen. Es gibt einen Home Manager, weil wir haben ja über Nix ausgeredet, was quasi dein Operating System verwaltet, aber dein Home ist ja immer noch cluttert und voll mit irgendwelchen ekelhaften State und Konfigurationsfiles und Dot-Files und so. Und dort gibt es ein Projekt, das nennt sich der Home Manager, und der managt halt deine Home-Dot-Files.
So, ja, das ist also quasi dass man jetzt, das gibt ja dann verschiedene Sachen, die man seinem Home konfigurieren kann. Zum Beispiel, dass man sich irgendwie Schriftarten dazu installiert, oder es gibt ja auch die Möglichkeit, als Nutzer Systemd-Services zu starten. Also zum Beispiel, wenn man sich einloggt, dass dann so ein, zum Beispiel VNC-Server für den eigenen Nutzer gestartet wird, oder was gab es auch Cooles? Dieses Synaptic.
Mhm, genau. Also dieses Multi-Maus und Tastatur verwenden.
Ja, genau, das ist sowas. Ja. Also es gibt also verschiedene Dienste, die man auf nur für Nutzer auf Nutzerebene machen kann. Und das kann man dann auch unter nicht NixOS-Systemen benutzen. Ist aber halt, das ist noch ein relativ neues Projekt, das ist jetzt nicht direkt mit in dieser ganzen NixOS-Community drin, sondern das ist halt so, das macht halt so einen Maintainer, und der akzeptiert halt in seinem eigenen GitHub oder die Pull-Requests. Aber vielleicht wird das irgendwann nochmal irgendwie zusammengefasst, dass das dann mit unter der NixOS oder dem NixOS-Schirm damit zusammenpasst, gefügt wird.
Genau. Ja, was haben wir noch? Ich habe ja gesagt, es gibt den Binary Cache, von dem man sich quasi zentral seine Pakete laden kann. Aber man kann auch Sachen machen wie, ich habe auf meinem Laptop ein bestimmtes Tool gebaut, quasi fertig kompiliert. Und ich brauche das jetzt auf meinem Server ganz halt quasi einfach nur dieses Stück. Dann gibt es die Möglichkeit, dieses eine Programm inklusive all der Abhängigkeiten über SSH zu kopieren. Und zwar nur die Teile, die halt auch wirklich gebraucht werden. Das heißt, nicht das komplette System, auch nicht nur, es wird quasi nichts dupliziert, sondern nur die Sachen, die auf dem anderen System wählen, werden dann rüber kopiert. Und dann hat man dort auf einmal das Tool zur Verfügung. Und das ist schon ziemlich nice, wenn man Linux-Kernel gebaut hat oder so, und man will den nicht nochmal bauen, aber man will trotzdem alles drüben haben. Und man will alles, was man dafür gebraucht hat, auch quasi auf dem anderen System haben.
Ja, im Prinzip, nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch dieses NixOps, da wird dann quasi lokal das System zusammengebaut und die Sachen, die halt lokal gebaut wurden, also wenn man jetzt irgendwie Konfigurationsdateien erstellt hat oder so, die werden dann halt hochgeladen und die anderen Sachen, die es jetzt Systempakete sind, die werden halt aus dem Binary Cache runtergeladen.
Ja, genau, dein Laptop baut quasi dein Server. Das ist schon nice. Oder halt ein anderer Server baut den Server fertig. Was haben wir noch? Nix IPFS?
Ja, das ist aktuell eher mehr Async als IPFS. Aktuell ist halt, der Binär Cache wird auf Amazon Storage auf S3 gespeichert und S3 hat manchmal S3-Probleme. also wenn man jetzt nie die höchste Verfügbarkeit oder so immer auswählt, dann kann halt auch mal sein, dass das irgendwie mal kaputt geht, aus irgendwelchen Gründen. Und da gab es jetzt nochmal die Idee, dass man das irgendwie mal dezentralisieren sollte, beziehungsweise, dass man Amazon nicht so viel Geld zustecken muss, wenn man das irgendwie anders geregelt bekommt.
Es gibt halt viele Leute, die Computer haben in solchen Communities.
Also es gibt halt auch viele Unis, die genügend Bandbreite haben und auch Serverschränke, wo man dann irgendwas spiegeln könnte. Und da gibt es jetzt halt so ein Projekt, diesen Binary-Cache da zu verteilen. Und das wird jetzt gerade so aufgezwungen, so ähnlich wie bei Arch Linux, wo man immer diese verschiedenen Mirrors hat, die man sich eintragen kann. Beziehungsweise dort ist es eher wie bei Debian, wo man so einen zentralen Redirektor hat, den man einträgt und der zeigt ihm dann immer den Server, der gerade nah an ihm dran ist und funktioniert, dass man automatisch so Failover hat und sowas.
Ja. Und mit IPFS war quasi die Idee, ich weiß nicht, ob das immer noch super stark verfolgt wird, war quasi die Idee, alles in IPFS reinzutun. IPFS ist quasi dieses verteilte neue Internet, wo man Dateien veränderungsfrei ablegen kann, also dass die sich nicht mehr ändern können auf dem Weg. Und dann quasi alle, den Binary Cache, aber auch quasi die Quellen, die für Dateien verwendet werden, um die zu bauen, dort reinzulegen.
Ja, also ist ja so ein IPFS, ist es ja so ein Content-adressierter Netzwerkspeicher. Also man fragt das Netzwerk, bekomme ich die Datei, und dann gibt es dann halt jemanden, der eben die Datei ausliefern kann, und man kann dann halt dadurch, dass man nach dem Hash gefragt hat, kann man dann halt auch hinterher wieder die Summe, Hash-Summe berechnen und gucken, dass man wirklich die Datei bekommen hat, die man noch angefragt hat. Und das verteilt sich dann auch übers Internet mit der DHT, also mit der Distributed Hash Tables. Das ist so ein bisschen wie bei BitTorrent, wie da die Zentralität hergestellt wird.
Genau, das sind die Leute, die 500 Millionen angesagt haben.
Ja, wollte ich nur mal sagen. Aber
wir haben darüber geredet okay.
Davor. Eskaliert halt alles irgendwie nicht so richtig.
Genau, also das ist eigentlich das Allerbeste, ja. Die haben gesagt so, ja, wir sind das neue Internet, ja, und alles kann dann in dieses IPFS rein, und dann, wenn du da mal ein paar Millionen Files ablegen willst, bam, gecrashed.
Wir haben da irgendwie, ich glaube, der Mirror, der mit verschiedenen Releases, da sind wir irgendwie auf 300 noch was Gigabyte gekommen, und irgendwie gab es da schon Skalierungsprobleme.
Aber das ist halt schon echt schwach für 300 Gigabyte, ich meine, was ist das denn?
Also, wenn es auch irgendwie nach ein paar Petabyte dann mal sagt, jetzt komme ich mit meinen Metadaten nicht mehr klar, aber auf der Ebene, ja, ist halt noch nicht fertig.
Ist noch nicht fertig, ja. Aber jetzt haben sie ja Geld. Ja. Genau. Was bringt die Zukunft?
Was bringt die Zukunft?
Die NixCon bringt die Zukunft?
Nämlich schon.
Genau.
Ja. Und ja, es gibt doch gerade so Bestrebungen, dass man mal Cross-Kompilierungen besser macht. Das geht halt, das war schon mal irgendwie drin, aber es hat halt niemand so richtig gepflegt. Und jetzt hat sich jemand da mal irgendwie jetzt schon die ganze Weile damit auseinandergesetzt und hat jetzt schon so einen riesen Pull-Request mit 1000 Dateien, die er da angefasst hat. Und wenn der durch ist, dann kann man dann hoffentlich mal so von eben System andere Architekturen bauen.
War das nicht der, wo quasi ein QEMU gestartet wird mit dieser Architektur?
Nee, das ist richtig cross-kompilieren.
Ach so, das ist richtig cross-kompilieren. Okay, alles klar. Weil das habe ich auch gesehen. Das Coole ist ja, dass sobald man das einmal zentralisiert hat, funktioniert das für alle Sachen auf einmal. Es ist nicht so, okay, man muss sich jedes Mal wieder damit auseinandersetzen, sondern es hat quasi auf einmal nix-Package, das hat auf einmal das Feature, cross-kompilieren. Das ist dann quasi ein Flag, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt gerne cross-compilen. Und dann, bam, macht es das einfach.
Und ja, also darauf hoffe ich eigentlich nochmal, weil das ist eigentlich schon cool, wenn man irgendwie so sein Raspberry Pi-Image dann einfach auf seinem Laptop zusammenbaut, wo dann die komplette Software schon drin ist, die man haben will, und dann kopiert man sich das bloß noch auf seine SD-Karte und muss sich dann nicht mehr damit auseinandersetzen, dass das dann auch noch in ein paar Jahren funktioniert. Also es gehen ja auch mal gerne bei solchen Klingen Armboards die SD-Karten kaputt. Wenn man dann irgendwie so ein Hackerspace hat, wo dann irgendwie alles automatisiert ist und dann überall irgendwelche Raspberry Pis rumliegen und die dann alle selber manuell zu warten, da will man eigentlich irgendwas Besseres haben.
Genau. Also, ja. Speziell die Config-Files, ja, dass man die einmal zentral auf einem Gerät hat und dann eigentlich nur noch die Images bereitstellt, und wenn dann der Raspberry Pi mal wieder verreckt, scheißegal, ja. Oder wenn man sagt, okay, wir haben ein viel cooleres Board jetzt, dass man dann sagt, okay, ich habe meine Konfigurationsfile und ich baue es einfach für dieses neue Board, genau das gleiche, die gleichen Features.
Und, ja. Also ich habe zum Beispiel auch meine ganze Konfiguration, habe ich halt neben Git-Repo, das liegt auf GitHub, das sind halt meine Dot-Files, da ist jetzt halt nichts dazugekommen. Ja, das ist Dot-Files, dann habe ich jetzt einfach noch NixOS-Ordner hinzugefügt, und jetzt habe ich halt ein Git-Repo, wo ich meinen ganzen Laptop und meine ganze Infrastruktur drin habe.
Okay, und dann hast du, nimmst du einfach diese Configuration-Nix und der baut damit ein System und zieht sich dann dabei aus dem Repo deine Dot-Files dann noch runter, oder machst du das dann manuell?
Ich habe es jetzt gerade so gelöst, dass ich jetzt meine Dot-Files erst runterlade und dann daraus dann das System baue. Beziehungsweise habe ich auch eine Beschreibungsdatei, mit der man in ISO bauen kann. Also man kann dort auch relativ einfach sagen, ich baue jetzt mir nehme jetzt halt dieses Stück NixOS-Konfiguration, was jetzt irgendwie und benutze sie jetzt als Installationsimage. Also ich baue jetzt einfach ein ISO oder VM-Image, was ich jetzt irgendwo auf OpenStack oder so hochlade. Und dann hat man halt schon so ein fertig konfiguriertes System und kann das dann halt auch ganz normal updaten. Und das habe ich dann halt auch mit meinen Dot-Files rum drin liegen, und ich kann dann halt von meinem alten System dann mein neues System bauen.
Genau. Also bei mir sieht es gerade so aus, mein Laptop hat auch die Konfiguration von all meinen Servern, die ich halt so rumstehen habe, oder mein Computer zu Hause oder dem anderen Laptop, den ich noch bei mir im Schrank habe. Es liegt alles auf meinem Laptop gerade. Jeder Server, jedes Gerät hat halt bestimmte Konfigurationen, haben so ein bisschen geteilte Konfigurationen, und wenn ich ein System updaten will, dann mache ich quasi einen Airsync hin und mache dann so einen Rebuild-Switch mit der neuen Konfiguration, die ich da vorüber kopiert habe. Und es funktioniert eigentlich echt gut. Das Praktische dabei ist es halt, wenn man nicht Auto-Updates haben möchte, dann ist es trotzdem so, wenn man so einen zentralen Stand von seinen Quellen hat, die dann immer rüber kopiert und dann den Switch macht, dann ist es auch bei einer Konfiguration so, dass dann die Pakete geupdatet werden, auch dann ist es so ein quasi automatische Updates bei jedem Umkonfigurieren.
Das ist halt auch so, das ist so ein Ding, was normale Paketmanager gar nicht machen. Oder was halt schwierig ist, wenn man irgendwie seine eigene Konfiguration mit hinzufügt. Dann hat man ja immer das Problem, man hat irgendwie ein Programm, das Programm wird jetzt abgedatet, das hat jetzt eine neue Konfigurationseinstellung oder alte sind weggefallen und jetzt muss man das irgendwie schaffen, dass man das gleichzeitig hinkriegt. Also das ist dieses atomare Updaten. Und dort, also bei Nix ist es halt so, dadurch, dass Konfigurationen und oder bei NixOS ist es so, dass Konfigurationen und Programmversionen, das ist halt alles, liegt halt alles, wird halt alles vom Paketmanager verwaltet und deswegen wird das auch alles zusammen abgegradet und downgegradet. Das ist halt auch so, ja. Ist halt dann, die SSH-Konfiguration ist halt dann in synchron mit dem Paket, was man dazu installiert.
Und diese geteilten Versionen oder nee, geteilten Informationen, die kann man dann über Includes lösen, oder? Also wenn du, Felix hat das gerade gesagt,
ja, genau. Halt du importierst die dann, genau, es sind dann so Imports und da sagst du dann, okay, das System besteht aus folgender Konfiguration, aus diesen ganzen Imports und aus ein bisschen Spezialkonfiguration, die halt der Computer braucht. Und speziell jetzt zum Beispiel bei VPSen, also bei Virtual Private Servern, die haben halt immer eine ganz spezielle IP-Adresse und die steht dann halt entsprechend dort da drin. Oder wenn du es ja, mit nichts abmachst, wird es halt verwaltet. Genau.
Es gibt dann auch so Profile, zum Beispiel wenn man eine VM hat, gibt es halt in Nix-Packages gibt es halt ein Profil für QEMU oder Maschinen, die in einer virtualisierten Umgebung laufen. Dann werden dann halt schon direkt die ganzen virtualisierten, also die ganzen Treiber, die man für Virtualisierung braucht, werden schon mit installiert und geladen, dass das dann damit funktioniert. Also wenn man einen NixOS-Install ausführt zum Beispiel, also diese Installationsroutine, NixOS-Generate-Config oder so,
ja.
Erkennt dieses Skript dann halt auch so schon bestimmte Hardware, die man benutzt und bestimmte Kernel-Module und schreibt dann so eine Konfiguration, wo man dann schon die ganzen, also die wichtigen Treiber, die man jetzt zum Booten braucht, schon mit drinstehen.
Genau. Es wäre halt blöd, wenn dein Raid nicht hochkommt, weil du den Treiber vergessen hast und das würde da halt erkannt werden.
Ja.
Genau. Ja.
Gut. Ja. Haben wir es?
Ich denke.
Soweit gecovert?
Ich denke schon.
Oder?
Ich denke.
Ja.
Durch alles durch.
Also probiert es einfach mal aus, wenn euch das jetzt interessiert hat, wenn ihr denkt, okay, klingt ganz sinnvoll, dieses Nix und dieses Nixos, dann natürlich einfach mal runterladen, ein bisschen mal rumspielen und
genau, im IRC-Channel kann man relativ gut auch Anfängerhilfe finden, muss man halt drauf warten, dass jemand antwortet. Das ist halt so, ist halt ein asynchrones Medium. Es ist kein Live-Chat mit einem Salesperson, ja. Das darf man nicht vergessen.
Ansonsten
oder man macht ein Issue off oder so, wenn man einen Fehler gefunden hat oder irgendein Programm fehlt, kann man einfach einen Pull-Request aufmachen. Oder also das ist eigentlich auch sowas. Also man muss nicht erst irgendwie in den Maintainer-Status aufsteigen, sondern man kann einfach so Pakete submitten und dann kümmert sich dann jemand drum.
Und ansonsten natürlich erstmal die README lesen und die Sachen erstmal machen und wahrscheinlich gibt es auch zigtausend verschiedene Blog-Einträge, die einem beschreiben, wie man das Zeug alles aufsetzt und benutzt. Ansonsten sich die Konfiguration irgendwo zusammenklauen, habe ich jetzt gelernt.
Das ist super. Eins der besten Sachen. Nehmt einfach eine Konfiguration, die funktioniert und dann baut ihr darauf auf.
Ich habe zum Beispiel von Felix habe ich eine Konfiguration mir gemobst, die wenn der Computer hochfährt und es gibt Netzwerk, dann fängt die an, sich einen Torhüter-Service aufzusetzen und in den IRC reinzuschreiben, also den Hostnamen, der sich ja dann über dieses Onion-Netzwerk da ergibt, also diese .onion-Adressen, die sind ja dann, die Leinen werden ja abgeleitet vom Key, der für das Talk-Netzwerk generiert wird. Und ja, das wird dann halt im IRC announced und damit kann man halt irgendwie, man hat irgendwie ein komisches Netzwerk, will da irgendwie einen Rechner neu einrichten. Zum Beispiel auf dem Kongress kommt das gerne mal vor, dass man irgendwie so einen Server da hinstellt und dann weiß man aber nicht so richtig, welche IP-Adresse das Teil jetzt bekommen hat. Und ja, dann announce ich das in den Channel rein und kann man dann per SSH sich drauf einloggen.
Genau.
Und, ja. Und das Modul, das habe ich einfach kopiert und ja.
Ja, genau. Also ich habe das bei mir für ISOs, also wenn ich so eine Live-ISO habe, dann möchte ich quasi nur davon booten und es soll ein SSH hochkommen mit Tor sich announcen und dann kann ich mich mit meinem SSH Public Private Key halt quasi auf dem System einloggen. Und das ist schon echt super convenient, weil du brauchst nicht mehr diesen ganzen Quatsch mit irgendwie, ja, jetzt musst du irgendwie...
Ich hab noch mein Handy oder so, wo ich jetzt noch die Seite vom Archwiki auf hab.
genau, sowas, ja. Ist dann.
Oder TTY dann das Manual, das Wiki lesen oder sowas.
Genau, also es ist schon echt super, super convenient. Und das ist halt einfach so, ja, Copy-Paste von coolen Leuten und bam, habt ihr coole Sachen.
Es gibt jetzt ein Wiki, es gibt ein Handbuch, also nixos.wiki und ja, das Handbuch gibt es auf nixos.org.
Genau, die drei Handbücher. Genau.
Oder vier. Okay, noch so irgendein Blog oder so, was man empfehlen kann?
Es gibt es gibt einen relativ coolen Blog, beziehungsweise es ist eine Serie von Blogposts, die NixPills, und das ist, wenn man quasi Nix, die Programmiersprache, mal anfangen will, durchzumachen. Und das ist so Tutorial-Style. Das heißt, am Ende hat man dann einen relativ coolen Überblick, was Nix macht und wie es quasi funktioniert und wie Dinge zusammenpassen.
Genau, diese Nix-Pills, die wurden auch mittlerweile auf nixos.org nochmal neu integriert, weil
das war zu cool.
Ja, damit es auch mal aktualisiert wird, also dass das nicht bloß ein Blogartikel ist, der da so im Raum steht, sondern dass das auch angepasst wird.
Ja. Sehr, sehr cool.
Gut, dann habt ihr jetzt Anlaufstellen und wenn nicht, könnt ihr natürlich auch hier in die Kommentare reinschreiben, wenn euch dann noch, wenn da Fragen unbeantwortet sind, sozusagen, sowohl hier für die Sendung, als auch wenn ihr wahrscheinlich Probleme noch habt bei Nix, dann ja, Jörg und Felix werden da vielleicht ab und zu noch mal reingucken. Dann bedanke ich mich bei Jörg, bei dir, dass du uns Rede und Antwort hier gestanden hast zum Thema Nix, Nixos und wie das alles so zusammenhängt. War, glaube ich, ganz interessant, das mal zu sehen. Wie gesagt, ich habe gelernt, Konfiguration zusammenklauen ist ganz gut.
Das funktioniert so gut.
Nachdem ich bei der ersten Installation von Nixos schon eine Weile gebraucht habe, bis das so nach und nach zusammen ist, ist es, glaube ich, ein guter Tipp.
Ja.
Das nächste Mal steige ich dann gleich so ein.
Im Wiki gibt es eine Liste von coolen Konfigurationen. Also okay. Da gibt es quasi verschiedene Leute, die haben verschiedene Use Cases natürlich. Manche konfigurieren ihre Server, manche ihre Laptops und manche halt verschiedene Sachen. Da gibt es quasi eine Collection von Leuten, die sowas halt in GitHub oder bei sich selber zu liegen haben.
Es gibt jetzt auch schon so einen Trend, dass jetzt irgendwie, wie man das vom Konfigurationsmanagementsystem kennt, wie bei Ansible oder so, wo es dann die Playbooks gibt, dass dann jetzt Leute anfangen, sich zum Beispiel auf einen Dienst zu fokussieren, zum Beispiel für jetzt einen Mail-Server konfigurieren, dann machen die halt nie plus. Das ist jetzt so, dass man jetzt nicht bloß ein Modul hat, mit dem man jetzt einzelnen Postfix konfiguriert, dann hat man ein anderes Modul, was jetzt ein DAV-Code konfiguriert, sondern was dann schon so eine Kombination von den allen macht und schon so eine sinnvolle Zusammenstellung zusammenbaut und dass man dann halt noch die Optionen, die man jetzt anpassen muss, meinetwegen den Hostnamen oder so, dass man das noch selber setzen muss dann, wenn man das importiert, das Modul. Und ansonsten ist das dann halt schon noch fertiger, also aber dann halt schon ein bisschen fortgeschritten, was es dann einrichtet.
Okay.
Genau.
Ja, das ist vielleicht auch eine
nette Richtung. Ja, zum Beispiel. Oder halt auch sowas wie, ich hätte gern ein Realtime-Audio-Linux quasi eingerichtet. Und dafür gibt es dann auch Moosenix zum Beispiel. Das,
Musiker.
Das importiert man dann. Und dann kann man sagen, enable Moosenix. Und dann macht er all diese komischen Realtime-Kernel-Sachen, wo man sich erst irgendwie, keine Ahnung, wie viele Wochen reinlesen müsste, bis man das alles verstanden hat. Und das ist halt schon echt super nice. Oder es gibt einen Mail-Server als Modul, der das komplett, den Mail-Server komplett fertig konfiguriert mit Dovecard, mit diesen ganzen Zertifikaten, mit ClamAV, mit OpenDKM. Und das quasi alles für dich. Indem du sagst, enable Server für diese Domain. Bam. Okay.
Interessant. Gut, dann würde ich jetzt hier trotzdem mal eine Schleife drum machen und sagen, wie gesagt, guckt euch nichts Neues an, wenn es euch interessiert. Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Felix. Und Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät. Ich mach das mit.
Wunderbar. Das war die Spezialausgabe Nummer 7 zum Thema Nixos. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.